Filmografil Episode 5. Es ist 1991 und Spielbergs Peter Pan-Verfilmung Hook ist ein großer Erfolg beim Publikum. Die Kritik jedoch ist weniger begeistert. Der Film sei aufgeblasen, sagen sie. Ein Industrieprodukt für den Massenmarkt. Ein Fahrtengeschäft im Vergnügungspark. Für Spielberg bahnt sich etwas an, das in wenigen Filmografien der Filmgeschichte zu finden ist. Ein Schicksalsjahr, in dem er nicht nur bis dato seinen größten finanziellen Erfolg feiern wird, sondern sich auch künstlerisch neu erfinden. Es ist 1993. Spielberg ist 46 Jahre alt und bereit, Filmgeschichte zu schreiben. Wir wünschen
Filmografie Vergnügen.
Gegenüber von mir sitzt der wunderbare Filmemacher und Serienautor Till Kleinert. Hallo Till.
Hallo Memo.
Ich bin sein sehr, sehr guter, wenn nicht sogar sein bester Freund, Memo Jeftic. Fernsehautor für Dokumentarfilme. Wer uns noch nicht kennt, dem lege ich wärmstens ans Herz, sich die ersten 4 Folgen Filmografie anzuhören, in denen wir das Frühwerk von Steven Spielberg sprechen. Und wie ich schon angedeutet habe, Till, wir kommen in einem Schicksalsjahr an. Um welche beiden Filme wird es wohl heute gehen?
Es geht um Jurassic Park und Schindlers Liste.
Fangen wir mit Jurassic Park an, oder? Weil ich glaube,
der kam auch ein bisschen früher, glaube ich, dann
ins Kino, ne? Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wir versuchen der Schwere ein bisschen entgegenzuwirken, die uns heute erwartet, ja. Aber natürlich trotzdem mit Respekt. Erinnerst du dich, wie und wann du Jurassic Park zum ersten Mal gesehen hast?
Ja, ich erinnere mich sehr gut, oder was heißt sehr gut, ich habe, glaube ich, in der allerersten Folge auch schon darüber gesprochen, als es um so ein bisschen so Urerfahrungen mit Spielberg ging, dass ich glaube, zu meinem 13. Geburtstag, ich habe es nicht nochmal überprüft, wann genau der Film ins Kino kam, ich weiß, dass es ein Geburtstag von mir war, ja. Zu dem ich und meine Freunde mit meiner Mutter und ihrem Lebenspartner ins Kino gegangen sind, ins Alhambra in Berlin, um Jurassic Park zu sehen, und ich weiß, dass meine Mutter hinterher komplett bestürzt war. Nicht nur über den Film, sondern vor allem über die Wirkung, die der Film auf uns Kinder, Jugendliche gehabt hat, weil wir wirklich sozusagen so völlig aufgeputscht von Adrenalin komplett irgendwie so danach so durch die Straßen gesprungen sind und gebrüllt haben und irgendwie wirklich so ganz aufgeregt waren, dass sie uns selber für so Raubtiere, Dinosaurier quasi fast gehalten hat, so hat sie das später für mich beschrieben. Also, dass sie irgendwie einmal mehr, wie sie das auch schon bei E.T. hatte, das Gefühl hatte, dieser verantwortungslose Regisseur Steven Spielberg, wie kann es sein, dass er sozusagen Filme macht, die eine solche extreme, unmittelbare Wirkung auf sein unschuldiges Publikum haben.
Ich finde es total super, dass Steven Spielberg auf deine Mutter wie so ein Dämon gewirkt hat, der immer wieder auftaucht in der Biografie ihres Sohnes.
Auf jeden Fall.
So ein Schreckgespenst aus der Vergangenheit. Aber ich kann mich auch erinnern, in was für einen hysterischen Zustand uns dieser Film damals gebracht hat. Aber nicht nur uns, sondern ich war auch 12, 13 Jahre alt und sicherlich ist auch die Erinnerung an diese Zeit sehr, sehr verfälscht und von Nostalgie und Wunschdenken geprägt. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass so mehr oder weniger die ganze Welt wie in so einem Dino-Fieber zu schweben schien, angepeitscht durch diesen Film. Ich erinnere mich auch, dass ich noch nie so eine lange Schlange, Menschenschlange vor unserem Kino hier in Mainz gesehen habe, als dieser Film lief. Und ich erinnere mich auch an das Gefühl, ihn immer wieder im Kino sehen zu wollen. Also dieser unbedingte Drang, ich habe das jetzt einmal gesehen, ich habe dieses Wunder gesehen und ich will das immer wieder und immer wieder und immer wieder erleben. Mhm. Das ist ganz interessant. Ja.
Schon.
Dass Spielberg vor allem nach so vielen Filmen, in denen er uns Wunder gezeigt hat, es trotzdem nochmal geschafft hat, irgendetwas aus der Kiste zu graben, was ja auch schon immer irgendwie da war. Also Dinosaurier sind ja kein neues Element der Filmgeschichte, seitdem es irgendwie das durch Jurassic Park irgendwie in den Kanon geführt wurde. Man kannte Dinos aus Serien und wir kannten Dinos auch aus fantastischen Filmen.
King Kong gibt es ja auch schon den Kampf.
Aber durch Stop-Motion animiert waren. Man hatte auch schon so ein Gefühl für Stop-Motion, für das schöne Handgemachte, das aber trotzdem das Bewusstsein, dass das irgendwie klein ist und nicht diese, ja, also ein starker Verfremdungseffekt ist, war ja immer da. Und dieser Film war so ein bisschen wie ein Neubeginn in der Darstellung von Dinosauriern.
Das stimmt.
Aber vielleicht fangen wir mal von Anfang an, vielleicht mit ein paar Fakten zu dem Film. Mhm. Ich habe es ja im Intro schon ein bisschen erzählt, in welcher Ära von Steven Spielberg oder in welcher Phase wir gerade sind. Der Film wurde 1993 gedreht. Der Roman ist gar nicht so alt. Der Roman war von 1990 von Michael Crichton. Ein recht großer Erfolg, wurde sehr, sehr schnell von Spielberg optioniert und es war so eine Art Safe Bet. Also man wusste, das wird auch so ein Projekt, das definitiv umgesetzt wird. Spielberg war nicht nur Regisseur dieses Films, sondern ich glaube auch Teilproduzent, sondern investierte auch sehr viel Geld in ein neuartiges Soundsystem namens DTS, das man heute noch kennt, um diese ganze Soundkulisse von Dino-Schreien möglichst realistisch und sehr eindrucksvoll in einem 3D-ähnlichen Akustikverfahren simulieren zu können im Kinosaal. Ein Rekordbudget von 65 Millionen US-Dollar wurde alleine für das Marketing und unzählige Lizenzierungen der Markenrechte für Softdrinks, McDonald's, alles was Kinder mögen, Spielzeuge ausgegeben. Mhm. Der Film machte 914 Millionen Dollar an der Kinokasse und war der bis dato erfolgreichste Film aller Zeiten. Ein Titel, den er immerhin 4 Jahre lang halten sollte, bis nämlich welcher Film kam?
Titanic,
1997. Er bekam 3 Oscars, hauptsächlich für Technikkram.
Welche waren das genau?
Hast du Ich weiß es nicht. Okay. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich sowas gewesen sein wie Sounddesign, ja, Special Effects. Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Nehme ich mal an. Über Special Effects werden wir sicherlich
Schnitt
noch gesondert,
vielleicht. Man weiß es
gesondert
nicht.
Reden. Ja. Und das sind, glaube ich, so die Hard Facts, die man über den Film wissen sollte. Und kommen wir mal zu den Soft Skills des Films. Worum geht's in Jurassic Park? Willst du oder soll ich?
Puh. Naja, also ich kann ja mal anfangen, du greifst dann ein. Im Geheimen entsteht auf einer Insel vor der Küste Costa Ricas, der Isla Nublar, ein Vergnügungspark. Was genau dieser Vergnügungspark ist, ist für uns am Anfang noch nicht so richtig ersichtlich. Wir sehen am Anfang vor allen Dingen die Arbeiter dort. Und offensichtlich wird ein Tier dorthin verfrachtet und bei dem Versuch, das Tier von dem Transportcontainer in einen Transportkäfig zu überführen, gibt es ein Unglück. Ein Arbeiter wird erfasst von diesem Tier und in diesen Käfig reingezogen, stirbt dabei offensichtlich. Wir sehen aber von dem Tier nur ein Auge, ein echsenartiges, böses Auge, das irgendwie zwischen diesen Käfigstäben hervorguckt. Und Schnitt, wir sehen einen Versicherungs-Heini, der, ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung, der wird auch genauso gezeichnet, der auf der Suche ist nach Spezialisten, die bestätigen können, bevor dieser Park eröffnet werden soll, dass dieser Park ungefährlich ist. Denn nach diesem Unglück, das passiert ist, droht die Familie des Arbeiters zu klagen. Die Eröffnung dieses Parks steht in Gefahr und deswegen werden jetzt Spezialisten zusammengetrommelt, um diesen Park zu inspizieren und zu garantieren, dass er ungefährlich ist. Und wir lernen sozusagen dann vor allen Dingen Dr. Grant, einen Paläontologen, also einen Dinosaurier-Spezialisten, auf seiner Arbeit kennen, gemeinsam mit seiner Freundin Ellie Sattler, gespielt von Sam Neill und Laura Dern, die besucht werden von einem Investor ihrer Forschungsarbeit, Dr. Hammond, der auch der Betreiber eben jenes Vergnügungsparks ist. Und wir ahnen so langsam schon quasi durch die Art, wie die miteinander sprechen, dass dieser Vergnügungspark natürlich die Attraktion hat, dass er lebende Dinosaurier, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte, seit 65 Millionen Jahren ausstellt und dass man sie wie auf einer Safari sich anschauen kann. Das ist durch ein quasi technisches Verfahren, bei dem aus Mücken, die in Bernsteinminen gefunden wurden, eingefroren, glaube ich, Blut entnommen wurde, dass diese wiederum von Dinosauriern gezogen haben. Daraus konnte man dann die DNA entschlüsseln und quasi dann künstlich Dinos im Labor züchten. Genau. Und was also passiert ist, ist eine Gruppe von Leuten, dann kommt auch noch so ein Chaosforscher von Jeff Goldblum gespielt dazu.
Sexy
Jeff Goldblum. Schon sexy Jeff Goldblum auf jeden Fall. Die Enkelkinder von Dr. Hammond, dem Betreiber des Parks, kommen auch noch mit dazu. Und die begeben sich dann eben auf so eine kleine Fahrt durch den Park, um sozusagen festzustellen, dass das alles ja ganz harmlos ist. Aber natürlich kommt es ein bisschen anders, denn zum einen kommt ein großer Sturm und es fallen auch noch die Zäune aus und plötzlich ist alles ganz grausig
Genau. Ja, ganz, kommt alles ganz anders.
Es kommt alles ganz anders als gedacht.
Als geplant, aber vielleicht auch besser als geplant für uns als Zuschauer.
Auf jeden Fall.
Ja. Du hast die Eingangssequenz. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die, in die Sequenzanalyse. Du hast ja den Anfang ganz schön beschrieben. Was ich am Anfang so interessant finde, ist, dass wir schon in der ersten Szene zumindest Teile eines Dinosauriers sehen, dieses Velociraptors, der als animatronische Puppe nachgebaut wurde. Von Stan Winston. Das finde ich ganz interessant, weil gleich oder in der ersten Szene direkt zu eröffnen mit dem, wie soll man sagen, mit dem Fund des Films ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Es erinnert mich ein bisschen an die Eröffnung von E.T., was ähnlich funktioniert. Da ist irgendwas, was nicht in diese Welt gehört. Ja, wie alles aufgebaut ist, szenisch, also wie es sich auch anbahnt, durch visuelle Codes, glaube ich, raschelnde Blätter, Geräusche und ich glaube auch so Lichter von diesen Helikoptern, wenn ich es richtig, oder was ist auch
immer. Ja, es ist nicht so richtig klar, diese Lichter sind ja bei Spielberg oft so fast so quellenlos, die sind einfach da und geben dann dieses Backlight und dieses irgendwie Unheimliche.
Ja. Weil ich finde den Anfang so interessant, weil wir ja zwei Darstellungen von Dinos haben. Wir haben eben diesen Dino in der ersten Szene als animatronische Puppe, was auch uns immer wieder durch den Film begleitet. Also Puppen, die man anfassen kann, die ein elektronisches Skelett haben, das möglichst natur- oder realitätsnah eine Illusion erzeugen soll. Und wir haben die computeranimierten Dinos. Und ich habe das Gefühl, dass wir fast schon so eine Zweiklassengesellschaft an Effekten aufmachen und man sagt, okay, wir geben euch zuerst die animatronische Puppe, die ihr schon kennt aus der Filmgeschichte und aus vielleicht Werken eurer Kindheit, und wir zeigen euch aber auch ein Wunder in Form eines voll computeranimierten Dinos, dessen Bewegungen ja viel flüssiger sind und der viel quasi realistischer wirken soll.
Genau, also es ist interessant, die Frage, ob es auch so eine Art von unterschwelliger Dramaturgie sozusagen Überlegung dazu gab. Was ich halt aus heutiger Sicht, vielleicht greife ich da auch ein bisschen vorweg, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich die animatronischen Dinosaurier sehr viel beeindruckender finde in dem Film aus heutiger Perspektive.
Natürlich, ja.
Als ich die sozusagen vor allem in den Wide Shots dann verwendeten CGI-Animationen finde. Das war damals sicherlich noch ein bisschen anders.
Naja, was heißt bisschen? Ich glaube ein bisschen viel. Weil an CGI, also an computeranimierte Bilder haben wir uns einfach sehr gewöhnt an der Zwischenzeit, wohingegen die animatronische Figur fast schon zu so einer Art Liebhaberprojekt geworden ist. Ähnlich wie es auch Stop-Motion heutzutage, wenn du dir Pinocchio zum Beispiel ansiehst, der besonders beworben wird dafür, dass er eben händisch gemacht ist.
Ja.
Also das Händische, das was ja auch immer einhergeht mit so einer liebevollen Sorgfalt, die investiert wird. Ich glaube, das ist heute die Ausnahme. Aber ich kann mich erinnern, kommen wir cut to the chase.
Ja.
Du hast ja beschrieben, die kommen dann auf dieser Insel an und wissen ja immer noch nicht so genau, warum sie dort sind. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo John Hammond, der Betreiber des Parks, sie mitnimmt auf einen kleinen Ausflug.
Genau.
Sie fahren dann hoch auf eine Wiese. Und dann gibt es diesen typischen Spielberg-Shot und im Grunde so ein bisschen, dass ich zeige euch ein Wunder.
Der ist ja fast auf, finde ich, so überzogen, ironische Weise in die Länge gezogen. Also, weil du hast, der ist genial. Du hast erst Dr. Grant, der irgendwie was sieht, so aufschaut, aufstehen muss, die Kamera fährt hoch, er guckt aus dem Dach, er nimmt seine Sonnenbrille ab, aber wir sehen es immer noch
nicht.
Wir schneiden auf seine Freundin Ellie Sattler, die noch in so einem Prospekt liest. Plötzlich kommt seine Hand von oben, greift nach ihrem Kopf, dreht den Kopf in diese Richtung, auch sie steht auf, nimmt die Sonnenbrille ab und erst dann sehen wir, was sie sehen. Also
es ist wenn es Spielberg gewesen wäre, die ihren Kopf in die richtige Richtung
Also man hätte diesen, man hätte, wenn man jetzt so einen SNL, Saturday Night Live Skit oder sowas daraus machen wollen würde, würde man das einfach unendlich in die Länge ziehen, dass jetzt so noch weitere Figuren sozusagen aufschauen.
Und du hast dann eben diese staunenden Gesichter, die wir auch aus seiner Filmografie kennen. Dieses, ne, das ist zuerst der Reaction-Shot, der irgendetwas Unfassbares sieht am Horizont, und uns dann revealed, was es ist. Hier ist es, ja, wie du sagst, fast schon ironisch gebrochen, weil diesen Dino zu übersehen, wenn du mit einem Jeep auf den Dino zufährst, der so groß ist wie ein Hochhaus, ist sehr, sehr schwer, glaube ich, ihn erst zu bemerken, wenn du den Kopf zur Seite drehst. Aber das ist, glaube ich, diese filmische Überhöhung, die ihn vielleicht auch bis zu dem Zeitpunkt ausgezeichnet hat. So,
Ich finde es, also ich stelle mir die Frage in dem Moment überhaupt nicht. Aber natürlich, wie du gesagt hast, es hat mit Wirklichkeit nichts zu tun in dem Sinne, sondern es ist eher so eine Art von, ja, so der sehr transzendente Moment wird irgendwie einfach eingefangen. Ja. Ja. Wir sehen zum ersten Mal etwas, das es eigentlich nicht geben kann.
Und dazu natürlich die imposante Musik von John Williams, in die wir jetzt mal kurz reinhören. Mhm. Thema, das sich dann eben auch hochschwingt und dieses fast schon Majestätische miterzählt oder eigentlich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise miterzählt. Und die Szene endet dann auch in einer, er springt ja dann so total euphorisch aus seinem Jeep und fängt an, den Dinosaurier zu beschreiben, weil natürlich auch für ihn diese Momente als Paläontologen ein fast schon religiöses Erweckungserlebnis ist. Diese tote Materie, mit der er sich wahrscheinlich sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, plötzlich in echt zu sehen, in Bewegung und zum Anfassen, überträgt sich natürlich auch auf uns als Zuschauer in dem Moment ganz, ganz stark.
Es gibt dann ja auch eine ganz majestätische Einstellung, wo er unter dem Dinosaurier, der da frisst, so läuft und nach oben deutet und so beschreibt, ganz aufgeregt. Wir schauen so wirklich aus dieser Froschperspektive rauf, diesen majestätischen Hals, wie er da frisst. Das ist schon natürlich beeindruckend, selbst wenn man heute, finde ich, schon dann auch so die Seams davon sozusagen noch stärker sieht mit einem CGI-geschulten Auge, dass man irgendwie sieht, ja, die sind so ein bisschen komisch ausgeschnitten, die menschlichen Darsteller vor diesem Backdrop und so weiter, aber das ist schon trotzdem toll natürlich.
Was die Szene dann, genau, es gibt ja dann, die Szene endet ja dann in so einer Art Candy-Shot, wo sie dann eben nochmal zur Seite schauen und dann der Film in eine sehr weite Einstellung springt, wo wir am Horizont unzählige Dinos sehen.
Auch hier
und
wieder, die bis, Mal, die bis eben übersehen wurden.
Wurden ja eine komplette Herde, wieder aus großen Dinosauriern. Und wir aber zu dem Zeitpunkt, also das ist so der Moment, glaube ich, wo man dann zum ersten Mal auch als Zuschauer versteht, okay, das ist der Jurassic Park. Mhm. Ja, weil zum ersten Mal eröffnet uns sich für uns so ein bisschen das komplette Bild dieses Parks.
Ja. Ja.
Es sind nicht mehr animatronische Puppen, sondern das, was ihr jetzt seht, das ist echt.
Was ich interessant finde daran ist, dass es trotz allem, trotz dieses Gefühls, dass plötzlich alles im Bild ist, also alles, was uns dieser Park zu bieten hat, die ganze Sache, und das hat eben auch mit diesen Reaction-Shots, diesen losgelösten Situationen, extrem ökonomisch ins Bild gesetzt ist. Ich habe mal gezählt, es sind genau, glaube ich, 4 Effekt-Shots tatsächlich. Ja. Also vier Einstellungen, oder lass es 5 sein, wenn man die hintere nochmal aufsplittet in 2, weil es gibt ja nochmal so eine Art Randsprung. 4 beziehungsweise 5 Einstellungen, in denen tatsächlich überhaupt Dinosaurier zu sehen sind. Das ist ja nicht viel. Also heute, wenn man heute mal hört, was so ein Marvel-Film zum Beispiel an so Einstellungen, die überarbeitet, digital bearbeitet werden müssen oder sowas, hat das dann fast jede Einstellung betroffen. Und dass hier jemand natürlich auch sehr genau weiß, er verwendet eine neue Technik, die nicht ganz einfach in der Anwendung und auch nicht ganz kostengünstig in der Anwendung ist. Und er gibt uns das volle Wunder, ohne dass wir irgendeinen Mangel spüren. Und trotzdem macht er das, wenn man sich genau anschaut, auf eine sehr gewissenhafte und sehr sparsame Weise. Ja. Und ich glaube, das ist auch eins der Geheimnisse, warum dieser Film vielleicht dann immer noch deutlich besser funktioniert als viele seiner Nachfolger, meiner Meinung nach.
Ja. Genau. Ich denke auch, was so gut funktioniert an diesen Effektshots, ist, dass sie immer an ein sehr starkes Gefühl der Figuren gebunden sind. Also jedes Mal, wenn, sei es extreme Freude, Euphorie, aber auch Angst, immer wenn ein vermeintlich echter Dino in Aktion ist, löst es bei den Protagonisten des Films und damit auch bei uns extreme Gefühle aus. Ja. Also es ist niemals gleichgültig. Was wir ja heute kennen aus dieser Übersättigung, du siehst irgendwie einen digitalen Drohnenflug auf eine Fantasy-Stadt, you feel nothing. Das ist einfach ein ganz normales Erzählmuster. Business as usual. Aber der Film kriegt das heute natürlich nicht mehr so, aber ich habe den Film auch unzählige Male gesehen. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind bei... man freut sich so auf diese Einstellung. Es sind die Highlights des Films, auch wenn man den Film immer wieder sieht. Ich weiß, wir sind ja nicht ins Kino unbedingt gegangen, um den ganzen Film zu sehen, sondern es ging vor allem eben um diese Shots. Ja. Ja. Ähnlichen Effekt hatte auch Terminator 2. Mhm. Jedes Mal, wenn man einen T-1000 sieht, ja, in seinem Flüssigmetall, jeder Effektshot war so ein Highlight, ja. Also fast schon wie so eine Neuerfindung des Kinos.
Aber das ist ja auch, ich meine, das heißt nicht immer Special Effects, das sind besondere Effekte, besondere Wirkungen.
Ja.
Special Effect heißt besondere Wirkung. Ja. Und ich finde sozusagen, ist fast ein bisschen mutwillig, auf welche Weise Special Effects heute zum Teil in so fantastischen Filmen angewendet werden, ja, in denen ihnen jedes Besondere eigentlich ausgetrieben wird, sie vielmehr zur Normalität erklärt werden und es dann eben auch ganz schwer wird, in dem Zuschauer noch diese Art von Shock and Awe, diese Art von irgendwie begeisterter Ehrfurcht auszulösen gegenüber dem, was man da sieht.
Ja, man könnte den Film dann auch ein bisschen zum Vorwurf machen, dass er durch diesen Erfolg, also es wurde ja schnell ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Einspielergebnis dieses Films und seiner Machart. Dass Jurassic Park immer wieder auch so ein bisschen herhalten muss als die Geburtsstunde des CGI-effektlastigen Kinos. Ja. Das natürlich mit fortschreitender Technik immer einfacheren Einsatz dieser Shots ermöglicht und wahrscheinlich auch eine schnellere Bearbeitung. Darüber können wir vielleicht im Anschluss nochmal reden. Was ich super interessant finde an dem Film ist, dass er auch mit dem Awe und dem Wunder und der Euphorie, die erzählt wird in dieser ersten Begegnung zwischen den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und dem Dino, kurz darauf eine doch recht diskursive Szene folgt, in der Bedenken geäußert werden von diesem Wissenschaftlerpaar und Jeff Goldblum, die das alles andere als positiv, also ausschließlich positiv bewerten. Und das finde ich super interessant, dass es eben in der Mitte des Films kommt oder nach einer gehörigen Laufzeit, bevor der Film eigentlich so richtig angefangen hat in seiner Action. Es ist nicht das Fazit, das am Ende des Films gezogen wird, sondern das Fazit des Films wird eigentlich vorgezogen.
Die Mahnung, die kassandrische Mahnung wird vorher gegeben und dann passiert, dann tritt genau das ein, was diese Befürchtungen äußert haben. Aber sie werden auch fast wirklich komplett als Befürchtungen äußert. Also die einzigen, die dagegen halten, sind Hammond selber.
Die Investoren,
ja, die sagen, ey, wir können dafür $10,000 Eintritt. Also das irgendwie. Und
die Leute werden es bezahlen.
Wenn man das ist ganz oft beim Gucken von Jurassic Park bei mir so, dass ich finde, der Film und also das Thema, das wovon der Film erzählt und der Film selber sind irgendwie eins. Also der Film beschreibt einen Vergnügungspark, der dir etwas zeigt, was du vorher nie gesehen hast, was du nicht für Möglichkeiten hast. Und der Film selber ist dieser Vergnügungspark, der dir dieses Versprechen genauso macht.
Das Kinoticket,
er macht dir genau das gleiche Versprechen und er hat möglicherweise, zumindest wenn man den Film so guckt und so deuten will, hat er ein ähnliches Unbehagen, wie es sozusagen dann auch die Menschen in diesem Film haben, hat er vor der Tür, die er aufstößt, so ein bisschen. Ja. Also es gibt ganz viele so Markersätze, wie zum Beispiel am Anfang, he hates computers. Also eines der Hauptcharakterisierungsmerkmale, das auch sehr offen angesprochen wird von Dr. Grant, ist, dass er Computer hasst. Ja. Dass immer, wenn er Computer berührt, passiert irgendwas. Und da sagen dann auch am Anfang dieser Ausgrabung irgendwann Leute, weil sie mit so nah irgendwie können sie Knochen sehen, die noch eingegraben sind. Ja. At some point we won't even have to dig anymore, sagt einer von denen.
Wir können sie einfach
sozusagen scannen und digital darstellen. Und Dr. Grant sagt auch, but where would be the fun in that? Also das ist sozusagen eine Art von Kritik an dieser Überführung von dem stofflichen, anfassbaren irgendwie hin in das digitale Zauberreich, das nie dagewesen permanent auch mitgeäußert wird von diesem Film, was ich irgendwie interessant finde, weil wo kommt das her eigentlich?
Der Film fast schon so ein bisschen mit sich selbst diskutiert oder man spürt so ein Hadern.
Genau.
Als würde vielleicht Spielberg selbst noch nicht so wirklich dieser Technik vertrauen oder als würde er auf den Teil in ihm selbst hören, der ihm sagt, eigentlich ist das eine Fake-Magie, dieses Computerzeug. Das ist eigentlich nicht so. Vielleicht ist der Film deswegen auch, merkt man ihm diesen Transformationsprozess an. Vielleicht deswegen ja auch immer noch der Anspruch, durch dieses Animatronische irgendwie echte Elemente in diesem Film zu haben.
Und das macht aber ja auch total Sinn. Also auch da finde ich, ist der Film halt wahnsinnig klug, was später nicht mehr so passiert. Wir werden dazu kommen bei Lost World, also der Fortsetzung, die von Spielberg selbst gedreht wurde. Aber ich erinnere mich ganz stark, dass es bei Lost World einen Moment gibt, wo eine Figur, wahrscheinlich Ian Markham, ich weiß es nicht mehr, über die Haut von so einem dann komplett digitalen Dinosaurier streichelt und ich einfach nur im Kino gesehen habe, da berührt ja nichts. Ja. Und hier in diesem Film ist es eben ganz klar so, immer wenn die Dinosaurier wirklich haptisch greifbar interagieren mit zum Beispiel dem Auto, wenn dieses Maul des T-Rex von oben durch diese durch diese Scheibe von dem Jeep so durchcrasht, das ist dann wirklich ein von Stan Winston geschaffenes gigantisches Maul mit diesen Zähnen, weil anders gar nicht diese unmittelbare Bedrohung, diese unmittelbare stoffliche, haptische Bedrohung herstellbar wäre. Und das ist halt auch sehr klug, finde ich, wie er das einsetzt, dass er eben dieses CGI dann eben eher für diese großen Panoramen, in denen auch viele Dinos auf einmal in Bewegung sind und so weiter.
Für die weiten Aufnahmen. Genau. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen so zur Regel des Films machen. Mhm. Also immer, wenn der Film einen weiten Shot hat, der möglichst viel zeigt, dann haben wir in der Regel einen CGI-Dino. Aber sobald es um die nahen Einstellungen geht, auch in Interaktion mit dem Maincast, sind es animatronische Puppen. Es gibt ja auch diesen sehr emotionalen Moment des Films, wo sie auf eine kranke Triceratops-Mutter treffen, und sehr, sehr stark agieren. Also auch da ganz interessant, dass, und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Modell, das gebaut werden musste. Aber ich kann es noch nachvollziehen, weil sie wirklich direkt mit diesem Wesen interagieren. Sie müssen es anfassen und er legt sich ja auch
auf ihren Bauch. Er legt sich auf ihren Bauch. Wie hätte man das?
Im Herzschlag, das wäre wahrscheinlich, heute wäre es möglich, heute würde man es auch einfach machen.
Ja.
Aber damals sicherlich auch so ein bisschen der Technologie, oder der mangelhaften Technologie geschuldet.
Ich weiß nicht, ob ich damit vorweggreife, aber weil wir auch gerade über das Unbehagen gesprochen haben, dass vielleicht Spielberg selbst gegenüber diesem Vergnügungspark, den er selbst sozusagen schafft, der dysfunktionale Vergnügungspark, weil du gerade beschrieben hast, dass wir schon in der ersten Szene sehen wir sozusagen, zumindest in Teilen sozusagen den ersten Dinosaurier. Es gibt etwas, das wir noch vor dem Dinosaurier sehen, in, glaube ich, der zweiten Einstellung. Wir sehen diese Bauarbeiter, die alle diesen Helm tragen, auf dem das Logo des Parks drauf ist. Das heißt, auch hier ist dieser Film sozusagen, finde ich, ein Novum, weil er erzählt von einem Park, der natürlich eigene Franchise, Merchandise-Produkte und so weiter, und ein Branding, eine CI sozusagen verwendet, die unglaublich den ganzen Film durchzieht, auch das Production Design, die es bis heute gibt, die aber auch die CI und das Production und das Merchandise Logo des Films selber ist. Also auch hier wieder dieses In-Einsetzen des Films und des Vergnügungsparks, von dem er erzählt, das ist genau das Logo des Films Jurassic Park, das auf allen Postern drauf ist.
Ja, aber es ist halt Ironie, dass alles, was der Film ja am Ende mitteilt, ist eigentlich, dass dieser Park eine ganz schön beschissene Idee war.
Natürlich.
Und trotzdem, der Park natürlich die Millionen, indem er Sehnsüchte nach genau diesem Park erfüllt, Aber das ist wahrscheinlich so eine Art psychologische Fuge, die man akzeptieren muss, ähnlich wie Genussmittel, niemand wird ja erzählen, dass Zucker gesund ist und Fett, und trotzdem natürlich greifen wir.
Ja, aber das hat natürlich eine gewisse Schamlosigkeit. Also erzählen davon, wie sehr das sozusagen eigentlich als eine total bescheuerte Idee ist, und dann hat man natürlich Milliarden in Merchandise-Umsatz zu machen mit sozusagen dem Rekurrieren auf diesen Park.
Vielleicht ist das auch der Romanvorlage geschuldet. Michael Crichton neigt oft dazu, eben seine eigenen Stoffe in so einen literarischen Diskurs zu setzen, wo die Figuren selbst über die zentrale Idee des Stoffs. Man muss dazu sagen, der Grund, warum es überhaupt diesen Diskurs gibt, ist, dass die WissenschaftlerInnen natürlich sehr früh Bedenken äußern, dass es ethisch verantwortungslos ist, Leben in so einer Form zu manipulieren, und natürlich auch Bedenken äußern, dass Dinos ja verdammt gefährlich sein können, woraufhin die Parkleitung, John Hammond, sie informiert, dass sie durch einen genetischen Trick ausschließlich Weibchen produziert haben, die sich ja nicht mit sich selbst fortpflanzen können. Woraufhin einer der Wissenschaftler, gespielt von Jeff Goldblum, sie darauf hinweist, dass Leben immer einen Weg findet. Und es auch wiederholt, und dieses Leben findet immer einen Weg, selbst wenn wir Menschen nicht antizipieren können, wie, weil wir keine Götter sind und auch nicht die Natur, läuft unsere ganze Existenz und die Geschichte unserer Erde und aller Lebewesen immer darauf hinaus, dass Leben einen Weg findet. Und das ist so ein bisschen die innere Handlung des Films, würde ich sagen, weil dieses Leben findet einen Weg sich auch in anderer Hinsicht äußert. Ja? Zum Beispiel in dem Verhältnis von Sam Neill, dem Hauptpaläontologen, der Hauptfigur des Films, der ein Problem mit Kindern hat. Vielleicht können wir darüber reden, bevor wir zu der ersten großen Action-Szene kommen, nämlich dem T-Rex-Angriff, den, glaube ich, jeder nicht mehr vergisst, der den Film schon mal gesehen
hat. Auch, genau, das stimmt.
Let's talk about the kids.
The kids, ja. Hier ist sozusagen für mich ein Punkt tatsächlich, an dem ich, also ich finde es inhaltlich wahnsinnig spannend, über die Kinder zu reden. Ich will gleich sagen, also die erste Interaktion zwischen Kindern und Dr. Grant ist, er macht eine Führung für offensichtlich interessierte Touristen an dieser Ausgrabungsstätte in Montana oder wo das immer ist. Und er erzählt davon seine Theorien darüber, wie Dinosaurier möglicherweise wie Vögel, die wir heute kennen, aus Dinosauriern hervorgegangen sind. Und dann gibt es da ein besonders vorlautes, naseweises, dickes Kind.
Hässlich. Das hässlichste Kind im ganzen Film.
Das ihm sozusagen dann widerspricht, das habe ich aber ganz anders gehört. Und Dr. Grant daraufhin sich herausgefordert fühlt, diesem Kind durch den Zwölfjährigen, diesem Kind mit unter Zuhilfenahme einer so Kralle, einer so versteinerten Kralle, Krallenknochens eines Velociraptoren zu erzählen, was die Velociraptoren mit ihm gemacht hätten, wenn sie ihm begegnet wären. Also ihm in durchaus farbenfroh ausmalt, wie sie seine Gedärme essen würden. Ja, und bedroht quasi, woraufhin dann auch Ellie Sattler später zu ihm sagt, seine Freundin, you know, you could have just pulled a gun on the kid if you wanted to scare him. Und das finde ich aber ganz interessant, weil es auch wieder so ein bisschen beschreibt, finde ich, Spielbergs Beziehung zu seinem Publikum und zu Kindern. Und ich weiß, in gewisser Weise, es geht darum, jemanden zu erschrecken. Du erzählst jemandem hier eine Geschichte, was der Velociraptor alles so machen könnte mit dir. Und Ellie Sattler sagt, naja, weißt du, wenn du ihn einfach erschrecken willst, dann zieh doch einfach eine Knarre und setz ihm an den Kopf. Und im Gefühl meiner Mutter zum Beispiel, die sozusagen den Effekt dieser Spielberg-Filme auf uns Kinder, die wir zuschauen, betrachtet, sie würde es wahrscheinlich genauso beschreiben, dass dieser Filmemacher sozusagen die Chuzpe hat, wirklich emotional uns Kinder so zu affizieren, dass es ist, als ob er uns eine Pistole an den Kopf setzt, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Also auch da sehe ich ganz interessante Meta-Kommentare von Spielberg selbst zu seinem Schaffen und zu dem, was er da eigentlich macht. Aber ich muss sagen, ich bin nämlich unzufrieden mit dieser Szene. Also was ist unzufrieden? Der Film ist ja super erfolgreich. Es hängt nicht an mir, es ist nicht an mir zu sagen, was da erfolgreich ist und was nicht. Weil wo ich finde, man bei Spielberg schon immer ein sehr großes, gerade bei Filmen wie E.T., ein sehr großes Verständnis für die Erfahrungswelt und den Blick von Kindern auf die Welt hat, ist, finde ich, die Darstellung spezifisch dieses Kindes eine, die fast mir wie ein Verrat vorkommt von Spielberg an sozusagen der Idee und dem Konzept Kind. Also es ist wirklich eines der unangenehmsten, nastiesten, dicksten, also wirklich keine redeeming qualities whatsoever. Ja. Und ich finde aber, dass auch die Kinder, die es dann später gibt, die als positives Gegenbild geschaffen werden, Lex und Tim, die
mit ihnen dann zusammen, deren Eltern, sie sind ja die Enkelkinder des Parkbetreibers. Und die Eltern haben gerade irgendwie eine Art Ehestreit oder befinden sich in Scheidung. Und damit die Kinder eine jolly good time haben, werden sie in diesen Park eingeladen und sollen nun mit den Wissenschaftlern gemeinsam so eine Art erste Begehung machen. Ja, wo sich aber auch direkt so ein Konflikt andeutet, weil wir wissen schon, Sam Neill hat's nicht so mit Kindern und er will auch dementsprechend überhaupt nicht mit den Kindern in einem der Jeeps sitzen und kommuniziert das aber auch sehr, sehr offen. Woraufhin seine Partnerin ihm so ein bisschen so einen Trick spielt und ihm dann das Mädchen aufhalst, ja, die aber zum Glück so ein bisschen die vernünftigere ist und ruhigere im Gegensatz zu ihrem kleinen Bruder, der so ein sehr, auch ein, also sehr hausieren geht mit seinem Dino-Wissen, ja.
Und das alles finde ich auch sozusagen, wie gesagt, thematisch wahnsinnig interessant. Man kann auch darüber sprechen, wie wieder sozusagen dieses Scheidungstrauma, um das es ja oft dann irgendwie bei Spielberg geht. Und gerade wenn man sich jetzt The Fablemans anschaut,
der ja in zwei Jahren rauskommen
soll. Das ist sozusagen auf der Ebene interessant. Ich finde leider, und das plagt den Film so insgesamt, dass in der tatsächlichen Ausformung dieses Films die Dinge mir sehr schematisch und oberflächlich vorkommen, auf eine Art und Weise, die ich nicht gewohnt bin von Spielberg.
Aber vielleicht auch, weil wir es so oft gesehen haben. Also Kinder in schwierigen elterlichen Verhältnissen, siehe Close Encounters, siehe auch in E.T. Mit der alleinerziehenden Mom. Also das schwingt ja immer irgendwie mit. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, Steven, jetzt hast du es jetzt schon so oft erzählt, wir erwarten jetzt mittlerweile so eine andere Komplexität in diesem Themenfeld.
Oder ich habe sogar das Gefühl, dass das vorher komplexer behandelt. Also hier habe ich das Gefühl, die Figuren werden insgesamt für mein Gefühl funktionaler geführt in dem Film Jurassic Park, als sie es in seinen früheren Filmen. Definitiv. Selbst bei Jaws. Ja. Jaws ist vielleicht der Film, der am vergleichbarsten ist im Effekt mit dem, was Jurassic Park macht. Dennoch habe ich das Gefühl, dass es ein viel grundlegendes Interesse an den Figuren gab in Jaws, ja, als es zum Beispiel hier der Fall ist. Hier habe ich das Gefühl, die Figuren haben das, was ich vorher manchmal beschrieben habe bei E.T. zum Beispiel, dass ich das mag, dass es bei Spielberg nicht so gibt, dass es wie so ein Tidy Arc gibt, ja, für die Figuren, mhm, der dann am Ende sozusagen ganz klar, man hat das und das erlebt und dadurch hat man jetzt, ist man jetzt bei dem und dem Ergebnis angekommen, mhm, in Bezug auf das und das Problem, das am Anfang formuliert wurde, mhm, für die Figur. Mhm. Und das ist jetzt hier aber ganz stark so. Dr. Grant am Anfang kann keine Kinder leiden, grummeliger Typ, wird dann von seiner Freundin und der Situation in Jurassic Park ein bisschen dazu gezwungen, mit Kindern zu interagieren. Weil sie ja
vielleicht auch gerne, genau, welche hätte mit ihm.
Ja. Und lernt dadurch dann aber diese Verantwortung zu übernehmen für die Kinder und ist am Ende eben wie so geheilt. Und dann
sind es ja so Testkinder, die beiden,
ja, ja,
für ihn. Ne? Also genau, kann er, wenn er so ein bisschen wie Paare, die sich ein Haustier besorgen, um, oh, zu sehen, Gott, wenn wir es schaffen, gemeinsam auf die Katze aufzupassen, dann sind wir ready für ein eigenes Baby. Also ein bisschen geht es ihm ja auch mit diesen beiden
Kindern. Es sind noch nicht unsere Kinder, weißt du, wenn jetzt noch was schief, ja, geht, dann, ja, können, ja, wir uns immer noch entscheiden, so war wohl nichts.
Genau. Betreut, ja. Was man den Kids lassen muss und vor allem den Mädchen, mhm, sie können unfassbar gut Angst spielen. Und das erzählt sich vor allem in der ersten großen Action-Szene, die auch ein bisschen zu so einer Art, wie soll man sagen, die zu einer dieser Urszenen geworden ist, nämlich durch den Schau auf den Wasserbecher, mhm, nämlich der erste Auftritt des T-Rex. Ja. T-Rex greift an. Und wir haben ja gestern nochmal zusammen in den Film reingeschaut und mir ist nochmal aufgefallen, wie unglaublich meisterlich diese Szene organisiert und choreografiert und inszeniert ist, weil es ist keine einfache Situation. Es spielt nachts bei Regen. Die beiden Jeeps sind, glaube ich, stehen geblieben, weil durch einen Sabotageversuch, es gibt einen Antagonisten in dem Film, ich mach's kurz, ein Programmierer fühlt sich unrecht behandelt und legt diesen Park lahm, um Embryonen nach draußen zu schmuggeln. Ja? Und die Lahmlegung des Parks ereignet sich genau zu dem Zeitpunkt, als die Wissenschaftler und das Mädchen ihren und die Kinder ihren ersten Ausflug in den Park machen sollen. Die Abschaltung des Parks führt eben nicht nur dazu, dass die Jeeps, glaube ich, stehen bleiben, weil die werden auf so Schienen geführt, ja, ähnlich wie in einem normalen Freizeitpark, so ein Joyride, sondern auch die Elektrozäune, die vor allem eben die fleischfressenden Dinos in Zaum halten sollen, sind natürlich auch außer Kraft gesetzt und it's just havoc, ja. Und genau, und jetzt sind wir genau an diesem Moment, alles ist aus, es ist schon spät, es ist dunkel, alle sind nervös, ja. Vorne in dem Jeep sitzen die beiden Kinder alleine mit dem Versicherungsfeini, der dann eben die Kids betreut, weil Sam Neill wollte ja nicht. Ja. Im Jeep dahinter sitzen die Wissenschaftler, Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum, ich nenne sie jetzt als Schauspielernamen, ja. Und, ach genau, ah sorry, genau, sie ist bei der kranken Dino-Mama geblieben.
Das sind also nur Väter, genau, nur, also nur mögliche Väter dabei. Das sind
nur mögliche Väter, ja, welcher wird's werden?
Ja, ja. Das ist auch the deswegen interessant, weil ja Ian Malcolm, also Jeff Goldblum, vorher auch immer Laura Dern so schöne Augen gemacht hat, wo eindeutig ist, dass sie mit Sam Neill zusammen, ja, ist, ja, aber ihn das nicht hindert, sozusagen auch so flirtatious, ihn gerade auch, ihn auch gerade zu packen an seiner Unfähigkeit, Kinder zu gebären, ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Er gesteht ja noch irgendwann mal, er selber hat 3, ist aber mit keiner der Frauen mehr verheiratet, ja, ja, oder zusammen, denen er, ja, diese Kinder geschenkt hat. Ja, ja. Genau, ja, ja, also insofern kann man schon sagen, wie du sagst, es ist jetzt wie so ein Test, so wer, ja, von diesen beiden, sozusagen dem Alpha-Tier-Chaos-Theoretiker, der sich hier so ins Spiel gebracht hat, ja, und diesem kinderhassenden Zauderer, wer von denen wird es jetzt sein?
Sam Neill, der eigentlich eine Cowboy-Figur ist, der, ja, auch so inszeniert wird mit seinem Hut und der Problemlösung, zu denen er neigt, die dann so ein bisschen unkonventionell sind. Genau, und das ist die Situation und sie ist wunderschön aufgebaut, weil erstmal ist es eine recht idyllische Szene, ja. Ich meine, wer sitzt nicht gerne bei Regen im Sicheren, im Trockenen? Und der Junge spielt mit so einem Nachtsichtgerät und plötzlich hört man in der Ferne ein Dumm. Dumm. Ich denke, jeder, der sich irgendwie mit Film auseinandersetzt, wird diese Szene nicht mehr vergessen. Und das Mädchen, der Blick des Mädchens fokussiert sich dann eben nicht auf die Quelle des Geräuschs, ja, was man normalerweise machen würde, sondern vorne aufs Armaturenbrett, wo 2 Wassergläser stehen, in Plastikbechern, transparenten Plastikbechern. Und jedes Dumm führt zu einem konzentrischen Kreis, ne, so einer kleinen Miniwelle, ja, in der sich natürlich eben der Auftritt des T-Rex dann anbahnt, den wir zum ersten Mal auch als animatronische Puppe sehen. Ja. Weil er direkt neben dem Fenster, ich glaube, des Mädchens.
Wir sehen hier auch nochmal, apropos Waffe, pull a gun on the kids, so irgendwie. Das ist immer, wir haben uns hier immer noch mit einem Familienfilm zu tun, der einer Familie großen Spaß bereitet. Bevor wir den T-Rex sehen, sehen wir noch etwas anderes. Wir sehen dass die Ziege nicht mehr da ist.
Stimmt,
die Ziege. Es gibt eine Ziege, als die Kinder schon mal vorher vorbeigefahren sind, da bei Tag noch damals, wurde eine Ziege dorthin gestellt an einer Kette, in der Hoffnung, den T-Rex anzulocken, damit er frisst. Ja. Das ist damals nicht passiert, an diesem Punkt des Films, so langweilig, sie sind weitergefahren, jetzt ist die Ziege weg. Und dann kommt die Frage, wo ist die Ziege? Und in diesem Moment, batsch! Batzt sozusagen auf dieses Glasdach, dieses oder Plexiglasdach dieses Jeeps ein blutiges, abgerissenes Ziegenbein. Wirklich so leuchtendem, blutenden Rot. Ja. Genau. Also du haust diesem Kind, das da gerade diese Frage stellt, wirklich jetzt so ein blutiges, abgerissenes Bein ins Gesicht. Das ist, was ich meine mit diesem You're pulling a gun on these kids. Also ich verstehe es schon ein bisschen, so diesen
Vorwurf.
Und
kurz danach ist ja dann eben der Auftritt des Dinos,
ganz
woraufhin du eine sehr elaborierte Action-Szene eigentlich hast. Das Erste, was passiert, ist, dass natürlich dieser Versicherungsheini aus dem Auto springt, die Kinder sich ihrem Schicksal überlässt. Ja, this ain't the next dad. Er ist schon mal nicht. Und sich in so eine kleine Toilette flüchtet, in so ein Toilettenhäuschen, weil er glaubt, dort in Sicherheit zu sein. Woraufhin der Dino dann versucht, sich die Kinder zu schnappen, indem er seine Schnauze durch das Dach schlägt. Die Plexiglasscheibe löst sich. Kinder schreien die ganze Zeit, wie am Spieß, ja, also man sieht wirklich Kindergesichter, die in Terror, ja, in absoluter Todesangst agieren, ganz anders als die Wissenschaftler in der ersten Dino-Begegnung, ja, und hinten die beiden eben nicht so, oder die beiden Väter, die möglichen anderen Väter in Form der beiden Doktoren, nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Ich kann jetzt die Szene und will sie auch gar nicht komplett nacherzählen, aber sie ist sehr, sehr lang, sie ist sehr, sehr lang und sie besteht aus sehr vielen einzelnen Aktionen. Irgendwann versucht dann der Dino, das Auto umzudrehen, schafft es auch, stummt es an, werden noch in den Schlamm gepresst, genau, die Wissenschaftler müssen agieren, Jeff Goldblum versucht den Dino mit einer Fackel irgendwie abzulenken, was auch nicht wirklich gelingen wird, so suggeriert, dass der Film tödlich verletzt, ja, Sam Neill muss sich der Kids annehmen, dann schafft es das Mädchen rauszuziehen, der Junge ist aber noch im Auto gefangen, woraufhin sie sich an der Wand abseilen und der Dino versucht aber das Auto mit dem Jungen da drin über die Klippe zu schieben, also es ist wirklich Spielberg so in absoluter Meisterschaft der lesbaren und auch bis zum Ende unglaublich spannenden Action-Inszenierung, die niemals nachlässt auch. Klar, weil der alte Trick, wir haben zu dem Zeitpunkt die Figuren ja auch irgendwie lieb gewonnen, wir haben recht viel Zeit mit ihnen verbracht und hier steht was auf dem Spiel. Weil zu dem Zeitpunkt hat er die nur schon zwei Typen erledigt, nämlich den Versicherungsvertreter und Jeff Goldblum.
Ja.
Mussten schon ins Gras beißen.
Ja. Das stimmt, wobei ich gar nicht weiß, also weil ich bleibe dabei, ob die Identifikation mit den Figuren und dieser Wunsch, dass es spezifisch diesen Figuren gut geht, so stark hier im Raum steht, bin ich immer noch nicht sicher, weil die Affekte, die direkten Affekte sind so stark in dieser Szene, dass ich glaube, es könnten irgendwelche Kinder sein.
Es ist so gut
definiert. Ich glaube, diese Szene würde, du kannst diese Szene aus dem Film rausnehmen und jemandem zeigen, einfach mit Beginn da. Ich glaube, sie würde in ihrer Wirkung fast nicht nachlassen. Ja. Sie ist wie so eine Art von Film im Film, so ein Centerpiece. Ich erkenne da auch am größten die Meisterschaft von Spielberg.
In dieser Szene.
In dieser Szene.
Absolut,
ja. Ich finde auch, der Film hat, und es hat viel mit diesem, mit der Art Direction zu tun, die auch sehr auf dieses Corporate Design dieses Parks geht und so weiter. Der Film hat oft, gerade am Anfang, was irgendwie ungewohnt Glattes und ungewohnt so ein bisschen auch eben so Aseptisches, ja, weil er eben wie so dieses Happy Meal aussieht, dass er irgendwie sozusagen beschreibt. Und hier bricht er aus diesem Happy Meal aus, sozusagen. Mhm. Es ist so, als ob der Plastikdino, der im Happy Meal als Beilage mit drin ist, plötzlich rausspringt und alles so. Und hier wird plötzlich wieder diese Meisterschaft und diese Lebendigkeit dieses Regisseurs sichtbar. Und das finde ich wirklich irre. Und der Film, diese Szene, diese Sequenz sitzt auch genau in der Mitte des Films.
Ja.
Also eigentlich beschreibt sie ja, jetzt geht's eigentlich erst, jetzt verliert alles gerät außer Kontrolle. Was, wenn man den Film beschreibt, Außenstehenden, wahrscheinlich so ganz am Anfang stehen würde. Ein Dino-Park gerät außer Kontrolle. Faktisch passiert es nach der Hälfte der Filmlaufzeit.
Ja. Ja, weil diese Szene natürlich auch alles, wovor die Wissenschaftler gerade mal vor 15 Minuten gewarnt haben, sich in dieser Szene komplett einlöst. Alles. Oder außer. Aber es muss natürlich auch, glaube ich, dramaturgisch gesehen, muss es so eine devastating Wirkung haben. Ja, also ab dem Zeitpunkt ist ja nichts mehr sicher. Der Park ist ja einfach nur ein unglaublich feindseliges Setting. Das wird dann so ein bisschen relativiert, weil natürlich die pflanzenfressenden Dinos trotzdem weiter. Genau, man muss auch durchatmen können. Das folgt darauf, um es abzukürzen. Was daraufhin folgt, ist für mich so ein bisschen so typisches 90er Jahre Writing, weil wir jetzt auf einmal mit sehr vielen Missionen konfrontiert sind, in Form von A, B und vielleicht auch sogar noch C-Plot. Die Sam Neill mit den beiden Kindern muss zurückfinden in die sichere Zentrale. Was? Zum Visitor Center, weil sie dort safe sind, vermeintlich safe. Laura Dern muss den Park neu starten. Sie schaffen es nicht, den Code, den Hacker-Code des Antagonisten aufzulösen. Das heißt, der Park muss, glaube ich, geresettet werden.
Sie müssen einmal alles komplett runterfahren, um es dann wieder hochfahren.
Dann hast du einen diesen Ranger vom Anfang des Sims, der in der ersten Szene den Velociraptor, glaube ich, erledigt hat, der eh keinen Bock auf die Dinos hat und ja, der auch irgendwann sagt, you gotta destroy all of them, oder? Der Velociraptor. Also es ist so dieses 90er Jahre, okay, jetzt haben wir so ein bisschen so, wir haben jetzt unsere Karten ausgeteilt und wir haben jetzt aber noch recht viel Zeit, die jetzt mit einem Plot irgendwie gefüllt werden muss. Und also man merkt auch so, dass ab dann die Highlights so ein bisschen weniger werden. Mhm. Ja. Highlight kann man dann sagen, ist nochmal der Auftritt der Velociraptoren. Mhm. Wo es dann unter anderem auch diesen ganz berühmte Einstellung gibt, wo projiziert der DNA-Code
ja, auf
dem Kopf des Velociraptors.
Es gibt diese Küchensequenz, ja, die Kinder sich in der Küche verstecken des Visitor Centers, während zwei Velociraptoren in Unison, also in Absprache miteinander. Das ist ja das, was der Film uns erzählt. Die sind intelligent oder sie sind intelligenter, als man glaubt. Sie haben so eine Art von System, in dem sie miteinander kommunizieren, während sie ihre Beute jagen. Genau.
Super die spannend. Verfolgungsjagd mit dem T-Rex, ist das in dem Teil oder im zweiten?
Welche Verfolgungsjagd im T-Rex?
Wo sie mit dem Jeep flüchten.
Das ist auch in diesem Teil.
Ach, das ist genau.
Das ist als Laura Dern sozusagen dahin fährt, um Ian Markham, also den schwer verletzten Jeff Goldblum, einzuladen und dann fliehen sie mit dem Jeep, während der T-Rex hinter ihnen herrennt. Ja. Genau.
Und ich finde, der Film, also man bleibt bei der Stange, ich finde ihn aber nie wieder so gut wie in dieser T-Rex-Sequenz.
Auf jeden Fall.
Muss ich sagen.
Ja. Das ist, also wie gesagt, diese Küchensequenz kommt vielleicht noch so dann halbwegs dran, diese Küchenszene, wo die Kinder sich vor den beiden Velociraptoren verstecken. Aber eigentlich hat der Film sozusagen alles, was er irgendwie so erreichen will, habe ich das Gefühl, schon in dieser T-Rex-Sequenz erreicht. Ja.
Es wirkt sicherlich nochmal auch dieser Film wie so eine Art Best of Spielberg, finde ich, indem er sehr viele Elemente miteinander vereint. Spannungskino klar erzählt, mit sicherer Hand, Familiengeschichte, dysfunktionale Familiengeschichte, die wieder zusammenkommt oder zumindest eine Ersatzfamilie findet, Special Effects, die wirklich spezielle, besondere Effekte sind, ein markanter, peitschender Soundtrack von John Williams natürlich, und aber zum ersten Mal, glaube ich, garniert mit so einem ganz klaren Marketingziel, in dem das Marketing des Films, also innerhalb dieser Filmwelt, sich spiegelt in unserer Realität. So. Und ich glaube, alles auf Maximum und auf Peak getrieben, so könnte man den Film vielleicht zusammenfassen. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich die Frage, wenn du sowas machst, ja, du warst schon mehrmals als Regisseur König der Welt, zumindest der Kinokassen Blockbuster-Welt. Und hey, und du bist es schon wieder und hast es geschafft, zum dritten Mal den erfolgreichsten Film. Man muss dazu sagen, E.T. war bis dahin der erfolgreichste Film, also auch ein Spielberg-Film. Du bist auf der ganzen Welt synonym für gutes Blockbuster-Kino, zugleich aber auch synonym für Filme, die, ja, wie soll man sagen, Vergnügen ist eine triviale Sache in den Augen vieler Filmkritiker und vielleicht auch Zuschauerinnen, die so ein bisschen älter sind. Was willst du da noch machen? Also wie und wo soll es denn da weitergehen für dich? Und Steven Spielberg hatte eine Antwort darauf. Und zwar im selben Jahr, auch im Jahr 1993. Weil Steven Spielberg hat in einem und demselben Jahr Jurassic Park gedreht und... kann mich erinnern, Schindlers Liste im Rahmen eines Schulausflugs zum ersten Mal gesehen zu haben, beziehungsweise wir hätten ihn sehen sollen. 10 Minuten vor Einlass ins Kino wurden wir von unserer Klassenlehrerin informiert, dass ein Elternpaar, ein unbekanntes Elternpaar, sich beschwert hat bei der Schulleitung, dass wir ja noch zu jung seien, uns mit einem derart grausamen Kapitel deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Und so uns wurde uns dann so ein bisschen überlassen, was wir als nächstes machen wollen. Dann sind wir als Klasse stattdessen in Jumanji gegangen, der zeitgleich im Kino lief. Der bekömmlichere Stoff. Aber ich habe dann trotzdem dann mit meinen Eltern zusammen, ich glaube mit meiner Mutter, Schindlers Liste, 2-mal im Kino gesehen.
2-mal?
Ja, 2-mal sogar. Interessant. Und ja, der Film war damals auch, du hast es mal schön als Bürgerpflicht bezeichnet. Und sehr viele Menschen haben Schindlers Liste damals ins Kino zu gehen. Der Film hat bei der Erstaufführung, also ich glaube Erstaufführung ist die erste Woche, hat er weltweit 321 Millionen eingespielt. Oh. Von diesen 321 Millionen entfielen 100 Millionen auf die USA und 40 Millionen auf Deutschland. Also Deutschland fast die Hälfte der Einspielergebnisse in den USA. Und er lief in Deutschland in über 500 Kinos im Laufe seiner Laufzeit. Er ist tatsächlich erst gestartet mit 45 Kopien, weil man damals Angst hatte vor antisemitischen Aktionen innerhalb der Kinos, zum Beispiel Applaus bei Erschießungsszenen. Das war ein ganz großes Bedenken, das man hatte. Das hat sich dann aber zum Glück nicht erfüllt. Ja. Der Film hat die Menschen dann doch auf andere Art und Weise berührt, als die Verleiher befürchtet haben.
Ja.
Und lief dann eben mit über 500 Kopien, was für damalige Verhältnisse natürlich enorm war. Und ich sag mal so, ich kenne wenige in Deutschland lebende Menschen zu der Zeit, die den Film nicht gesehen haben.
Ja. Ich habe ihn auch im Kino, also tatsächlich war es bei mir, der Klassenausflug hat bei mir stattgefunden. Es gab keine Eltern, die vorher Protest angelegt haben. Und deswegen frage ich, du hast ihn 2-mal im Kino gesehen. Mich hat der Film auf eine Art und Weise verstört in dem Alter, mit den 13 Jahren oder maximal 14 Jahren, die es gewesen sein können, die ich hatte. Also, dass ich unfassbar, also beeindruckt war von dem Film, aber auf eine Art und Weise, die eben eher was mit ganz großer Verstörung, Angst irgendwie zu tun hatte. Also, dass viele der Feinheiten, die ich heute sehen kann an dem Film, mir sozusagen vor diesem reinen Shock and Awe, diesem Angsterleben, permanent in Gefahr zu sein, irgendwie quasi gefühlt ohne Grund erschossen zu werden und so weiter, dass mich das auf eine Art und Weise geprägt hat, dass der Rest des Films dahinter für mich auch komplett verblasst ist, also die eigentliche Geschichte, die er erzählt hat, dass tatsächlich das sozusagen das für mich zumindest in dem Alter viel stärker gewogen hat.
Okay. Ja, ist ganz interessant, weil Teile meiner Familie, ich komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, also da sind meine ethnischen Ursprünge, Teile meiner Familie sind waren Partisanen, haben ganz aktiv gegen Nazis auch gekämpft. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel meine ganze Kindheit in vielen Aussagen meiner Familienmitglieder so ein rasender Hass gegen Faschisten immer noch zum Ausdruck gebracht wurde. Und das hat sich dann in dem Film nochmal so für mich auf sehr intensive Art und Weise bestätigt. Und auch heute ist das, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich war schon als Jugendlicher auch oft mit Rassismen eben konfrontiert. Und so ein Film, der einem das dann nochmal so vor Augen führt, natürlich in nicht vergleichbarer Form. Ich bin kein Verfolgter oder so, hat aber trotzdem so eine, ja, wie soll man es, ist schwer das zu benennen, hat mich so ein bisschen bestätigt zu dem Zeitpunkt in gewissen Gefühlen, die ich hatte.
Ja. Also für mich war es interessant, weil ich finde, der Film hat ja auch sozusagen, das ist ja vielleicht auch ein Vorwurf, den man ihm manchmal macht von manchen Seiten, er hat ja eigentlich so eine Art kathartischer Wirkung oder er läuft auf so eine Katharsis hinaus, dass irgendwie trotz allem in all dem Grauen oder aus all dem Grauen life finds a way, dass ich tatsächlich so was wie eine Art von Sinn und was Gutes irgendwie dagegen stemmen kann und am Ende auch so was absolut Gutes irgendwie quasi stärker sein kann und bestehen kann und auch sozusagen sich dagegen behaupten kann.
Und es Wunder gibt.
Genau.
Auch hier ist Steven Spielberg seinem Wunder treu bleibt.
Darüber wird zu sprechen sein. Es ist ein fantastischer Film. An zumindest wenigstens einer Stelle ist es ein fantastischer Film, in dem etwas geschieht, das sozusagen sich nicht erklären lässt. Ja. Aber das ist für mich in der Erstwirkung tatsächlich nicht angekommen.
Okay.
Also tatsächlich für mich, also so schön die Rede am Ende ist, und das Gute und man hätte, wer nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Ja. Für mich ist sozusagen das Grauen, ja, dass er der Film beschreibt und dass er ein reales Grauen ist. Mhm. Zum Teil, darüber haben wir gesprochen, zum Teil mildert der Film das reale Grauen ja sogar ab, um es irgendwie für den Zuschauer halbwegs bekömmlich zu machen, dass das für mich leider in dieser Erstanschauung so viel stärker gewogen hat, als jeder Versuch, dann noch so eine Art von am Ende sozusagen Erleichterung oder positive Wendung daraus zu holen. Das geht mir heute auch ein bisschen anders, wenn ich den Film schaue. Es hat viel mit den Affekten zu tun, die der Film natürlich auch
bringt. Aber er beschönigt, also in gewissen Momenten beschönigt er nicht oder er schwenkt nicht weg. Mhm. Ja, ja. Obwohl der Film FSK 12 ist, ja, also dieselbe Freigabe hat wie in Jurassic Park,
ja,
hat er doch eine Gewaltdarstellung, die sicherlich aber auch einer ethischen Verpflichtung eben so gezeigt werden soll, in ihrer Unverblümtheit, um zu sagen, so ist es geschehen. Mhm. Let's talk about this movie. Mhm. Ganz kurz ein paar Hard Facts. Steven Spielberg hatte schon längere Zeit vor, diesen Film zu machen. Ich glaube, sie haben 10 Jahre daran gearbeitet. Es war eine Romanverfilmung von Thomas Keneally. Ich kenne den Roman nicht. Oskar Schindler, glaube ich, war auch keine Figur, die so stark damals im öffentlichen Diskurs oder Gedächtnis irgendwie verhaftet war. Ich wusste nichts über ihn, er war auch kein Teil des Schulunterrichts bis dahin. Der Film wurde gedreht, während Jurassic Park geschnitten wurde, also während der Dreharbeiten von während der Dreharbeiten von Schindlers Liste wurde abends, dann die Abendschichten wurden für den Schnitt von Jurassic Park aufgewandt, und ein ganz großer Anlass von Steven Spielberg, überhaupt Schindlers Liste zu verfilmen, weil es eben nicht unbedingt das Kino war, für das er gestanden hat, mit Ausnahme, sagen wir, von Die Farbe Lila, wo er sich ja auch einem historischen Thema angenommen hat, das vorher durch einen sehr emotionalen, fast schon melodramatischen Roman vorgegeben war, war der Hauptbeweggrund hier, dass er seine jüdische Identität neu entdeckt hat, vor allem durch die Geburt seiner Kinder. Als er so zusammengefasst, dass er durch die Geburt seiner Kinder zu einem Jewish Dad geworden ist und eben auf eine Art, durch diese Art von Sinnsuche nach einer eigenen Identität, die vorher sich nicht unbedingt in den Filmen gezeigt hat, eben sich dieses Stoffs angenommen hat, in dem eben nicht nur die Heldengeschichte eines guten Deutschen, eines guten Mannes erzählt wird, sondern auch die Geschichte des Holocaust miterzählt wird. Das ist auch so ein bisschen so, würde ich sagen, so die beiden Pole des Films, in denen wir uns bewegen. Oskar Schindler lernen wir zum ersten Mal in diesem Film kennen, durch sehr, sehr eindeutige und auch sehr elegant erzählte Einstellungen. Charmeur, gepflegt, offenbar auch vermögend, ein Manipulator, ein Menschenkenner, ein Menschenfänger auch, gespielt von Liam Neeson. Man muss dazu sagen, der Film ist in großen Teilen zu schwarz-weiß gedreht. Farbe taucht nur partiell auf, wenn sie eben auch was zu erzählen hat oder als, sage ich mal, visueller Trigger dient oder Marker. Wir begleiten ihn in der ersten Szene des Films, beziehungsweise so in der Eröffnung des Films auf einen, wie nennt man sowas, in ein Restaurant. Mhm.
Oder so Varieté oder
Ballsaal. Varieté oder Nachtclub, irgendwo in Polen, wo es sich sehr, sehr viele Nazis, also auch
offensichtlich SS-Leute.
SS-Führer, genau, gemütlich gemacht haben, ausgehen, einen schönen Abend verbringen mit Speis, Trank, Wein und Weib. Und er besucht diesen Abend, so wie sie auch, aber ich glaube mit einem anderen Ziel. Mit dem Ziel nämlich, möglichst Kontakte zu knüpfen, um was eigentlich?
Na, Oskar Schindler ist ein quasi Industrieller oder ein Geschäftsmann, auch ein bisschen ein Blender, wie du gesagt hast, so ein Unternehmer. Ja. Sein Ziel ist, sich den Krieg und die momentanen Umstände zunutze zu machen, um billig eine Fabrik zu kaufen, in Betrieb zu nehmen, kriegsnotwendige Güter dort herstellen zu lassen und damit ein kleines Vermögen zu machen. Quasi die Situation auszunutzen, er ist ein Opportunist, ja, so wird er auch ganz klar gezeichnet, der offensichtlich kein gläubiger Anhänger der Nazis ist, mit denen er sich versucht, hier gut zu stellen.
Er ist Parteimitglied.
Er steckt am Anfang sein Parteiabzeichen an, aber sein Interesse liegt ganz klar darin, sich die Situation zunutze zu machen, um Geld zu machen.
Es ist Mittel zum Zweck.
Genau.
Ja, also im Grunde einer, der sich an dem Krieg bereichert, ja, oder an den Umständen, weil natürlich Labor ist sehr günstig. Ja,
genau.
Wird auch im Film gut erklärt, ja, dass die Personalzahlungen nicht an das Personal geht, nämlich an den Staat selbst,
ja,
womit er ja durchaus zu leben weiß.
Genau.
Wir sehen ihn auch in Situationen, wo eine Figur leicht kippen könnte, zum Beispiel bei der Vertreibung einer jüdischen Familie, die unten im Keller gerade noch so das Silberbesteck in Koffer packen, ja, konnte, um wohin auch erstmal immer zu gehen, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Platz zu machen für Oskar Schindler, der Platz in diese Wohnung einzieht.
Der dann genau zu diesem Zeitpunkt einzieht. Die Familie ist quasi noch nicht mal wirklich draußen und da liegt er schon in einem wunderschönen Bett. Wir sehen auch, diese Familie war sehr vermögend, ja, und freut sich einfach über den neuen Lebensstandard, den er dort genießt.
Naja, auch die Fabrik, es ist ja ganz interessant, also sozusagen, das Tolle ist, das Interessante ist, dass der Film das einerseits ja fast wie so eine Kuhgeschichte, die Geschichte eines Kuhs erzählt, ja, aus der Perspektive von Schindler, auch diese Chuzpe, mit der er sozusagen das macht. Er bekommt das Geld, weil er selber ist nicht vermögend genug, um diese Fabrik, die kaputt, ja, gegangen ist, die deswegen zum Verkauf steht, weil die jüdischen Vorbesitzer nicht mehr sozusagen sie betreiben dürfen. Ja. Und er hat nicht genug Geld, um sie zu kaufen. Was, ja, macht er? Er lässt sich das Geld geben von Investoren, jüdischen Investoren, die im Ghetto leben und keine Geschäfte mehr führen dürfen. Genau. Ja. Das heißt, er lässt sich das Geld von denen leihen, die keine Geschäfte mehr machen dürfen, um sich eine Fabrik zu kaufen und ihr zu bereichern, die vormals diesen Leuten, ja, gehört hat. Ja. Also es ist schon
macht er das mit Hilfe des ehemaligen Buchhalters dieser Firma, ja, gespielt von Ben Kingsley als der berühmte Itzhak Stern, genau, ja, woraus sich dann eine wunderschöne Freundschaft, sag ich mal, ja, entwickelt. Aber ich sag mal, die erste halbe Stunde des Films ist Oskar Schindler ein anderer. Also es wird auch, glaube ich, er ist kein Mary Sue Character. Er ist alles andere als der gute Oskar Schindler, den wir später kennenlernen werden.
Ganz genau.
Er ist nämlich auch nicht nur eine fast schon dubiose Gestalt in seinen wirtschaftlichen Interessen, sondern auch in seiner Vielweiberei. Mhm. Er ist einer, der weiß, wie man Frauen begeistert, der auch sehr charmant sein kann, dem Frauen um den Hals fallen. Zugleich ist er aber auch verheiratet, mhm, seine Frau, die dann, also es wird, glaube ich, suggeriert, dass sie mit der Familie noch in Deutschland lebt.
Genau.
Wohingegen er eben nach Polen gekommen ist, um dort Geschäfte zu machen. Also auch da nicht unbedingt der zuverlässigste Familienmensch, so wie viele andere Spielberg-Figuren auch. Also einer, der hadert mit, ja, den Konventionen des Familienlebens.
So ist es.
Ein bisschen kann man ihn sich, ich musste oft an eine Figur denken, weil ich mich gefragt habe, ob solche Figuren per se sehr populär sind und auch viel Sympathie treffen und wie man sie sympathisch genug hinbekommt, damit eine Figur, die offenbar Nutznießer eines sich ankündigenden Holocausts, mhm, von dem man natürlich noch nichts weiß, ja, dass sie nicht zerfällt, erinnert so ein bisschen an Tony Stark, muss ich sagen.
Ja,
Tony,
ja,
Stark ist eine sehr ähnliche Figur, ein Waffenhändler, dessen Waffenhandel trotzdem entschuldigt wird durch so einen fast schelmenhaften Charme, also einer der...
Ich glaube, das Schelmhafte ist es daran, dass es irgendwie so eine Art von, wie gesagt, die Chuzpe, dieses, mit dem er die Leute um den Finger wickelt, das ist, man ist ja sozusagen als Zuschauer auch gern auf der Seite der Gewinner, also gern auf der Seite derer, die es irgendwie schaffen, sich die Umstände zunutze zu machen.
Ja.
Und eine solche Geschichte kannst du natürlich nicht erzählen mit Menschen, die gerade alles verlieren. Das ist sozusagen natürlich aus dieser Perspektive, ja, sind hier Möglichkeiten.
Ja, ja, aber es funktioniert natürlich auch immer die Fasson bewahrt, ja, also weil, das ist mir gestern auch aufgefallen, alle SS, so gut wie alle SS-Schergen um ihn herum, fast schon wie bauernhafte Tölpel wirken, die sich nicht unter Kontrolle haben, mhm, ja, die sich Unmengen an Alkohol reinkippen, grölen, Frauen auch anders anfassen als er, also, mhm, viel plumper, viel primitiver und er so eine gewisse, ja, zivilisatorisch schelmenhafte, ja, einer, der sich so irgendwie so durchschlängelt, ja.
Und was halt aber interessant daran ist, deswegen diese Rolle von Itzhak Stern ist da hingegen ganz interessant, weil er wird ja sozusagen quasi ein bisschen wie der Willen zu seinem Gehilfen dabei, weil auch Itzhak Stern weiß, ja tatsächlich, Oskar Schindler hat recht, es kann gut sein, es ist für die Investoren gut, ihm Geld zu geben, weil sie dadurch Waren von ihm bekommen, Tauschwaren, genau, die sie wiederum, mit denen sie wiederum ihr Leben im Ghetto erleichtern können und so weiter. Also er weiß darum, dass er damit auch sozusagen denen helfen kann, denen er helfen möchte. Und gleichzeitig muss er damit quasi einem Mann helfen, Geld zu machen, den er moralisch unfassbar dubios findet, was du auch jederzeit merkst. Und was ich interessant finde, ist, dass Schindler ganz früh von Anfang an, er möchte immer, dass Itzhak Stern mit ihm einen trinkt.
Ja,
er möchte
ja.
eigentlich gern, dass Itzhak Stern das Gefühl hat, dass sie gemeinsam in einem Boot sitzen. Ich bin anders
auch, genau.
Genau.
Wir haben das gleiche Interesse.
Und Itzhak Stern ist aber nicht bereit, sozusagen diesen Schwindel anzuerkennen. Und dadurch wird Itzhak Stern sozusagen mehr und mehr im Verlauf des Films, weil es ist auch Itzhak Stern, es ist nicht Oskar Schindler, der gute Deutsche, weil oft davon gesprochen wird, dass der Film von diesem guten Deutschen ja. ist. Aber faktisch ist derjenige, der überhaupt erst anfängt, Juden zu retten, indem er sie zur Arbeit in dieser Fabrik quasi irgendwie einteilt ja. und ihnen dadurch einen Blauschein, einen sogenannten ja. ermöglicht, also einen Schein in ihrem Pass, der es ihr ermöglicht, sie vor Deportation zu schützen, ja. zumindest zeitweise, weil sie arbeiten, das ist Itzhak Stern.
Ja.
Und Oskar Schindler wird erst nach und nach gewahr, dass hier auch Leute sozusagen in seinen Dienst ja. gestellt werden, die tatsächlich ja. eigentlich gar nicht ja. Möglicherweise die Bestqualifizierten
ja,
sind,
natürlich.
Die in seiner Fabrik ja, arbeiten können. Ja. Das heißt, Itzhak Stern ist so ein Stück weit wie so das Gewissen von Oskar Schindler in diesem Film, dass er die ganze Zeit versucht zu überzeugen davon, dass das, was er macht, doch eigentlich gut und richtig
eigentlich
ist. Und dass aber ja. immer wieder ihn daran erinnert,
ja.
dass es eigentlich, dass er eigentlich lügt.
Ja.
Und das,
ja.
genau.
Ja. Weil natürlich, der Film hat ja so eine, fast schon so eine Missionsstruktur. Erste Mission ist überhaupt diese Fabrik zu bekommen. Ja, das ist, wenn wir den Film einsteigen in diesen Film, ist das der, das ist das Ziel unseres Protagonisten. Mhm. Durch sehr viele Gefälligkeiten, also monetäre auch, also Bestechungsgeld, Bestechungen und in Kontakt treten mit den Leuten, die er in diesem Nachtclub Passien zuvor dann eben gesehen hat. Ja, also wir erkennen auch diese Arbeitsmethode, die wird uns fast schon anatomisch erzählt, wie welche Soft Skills notwendig sind, wenn man nicht unbedingt viel Geld hat, um in Krisenzeiten an so eine Fabrik zu kommen, die kriegt er auch, diese Fabrik. Nächste Mission ist, Arbeiter zu finden, Arbeiterinnen für diese Fabrik zu finden, die sie sich dann eben durch Itzhak Stern und Itzhak Sterns Verhandlungsgeschick auch und auch viele Manipulationen aus dem Warschauer Ghetto, glaube ich, da holen sie ja die Leute, die dann eben diesen Blauschein bekommen, wo auch ganz offen erzählt wird, das sind ja keine qualifizierten Mitarbeiterinnen.
Ganz
ja.
genau.
Das wird auch fast schon wie so ein typischen Recruiting-Film wie Sieben Samurai teilweise auf gewitzte Art und Weise erzählt. Also dieses Schämenhafte und die Gewitztheit, die notwendig ist, um überhaupt so etwas erreichen zu können. Ja, es gibt dann diese eine schöne Szene, wo er eine Sekretärin sucht, wo so ein bisschen seine Viehweiberei, sagt man. Das Schamatta lässt sehr, sehr viele Frauen eben tippen, die auch immer hübscher werden. Und umso hübscher die Frauen werden, desto näher rückt er mit seinem Stuhl ran und schaut ihnen ganz verliebt beim Tippen zu. Und du siehst aber bei der Langsamkeit, also wie langsam sie tippen, dass sie alle nie als Sekretärin gearbeitet haben. Die Szene endet dann in so einer rauchenden, etwas unattraktiveren Dame, wo er dann auch schon gar kein Interesse mehr hat. Und trotzdem endet die Szene damit, dass er mehr oder weniger alle einstellt.
Genau, er stellt einfach alle ein. Er kann sich nicht entscheiden.
Ja, er kann sich einfach nicht entscheiden. Wir wissen aber natürlich, also ich glaube, man wusste zu dem Zeitpunkt schon so viel über den Film, dass man auch weiß, alle, die er einstellt, werden wahrscheinlich gerettet werden. Ja, also dass auch dieses undisziplinierte und überhaupt nicht ökonomisch Denkende, diese Frage, die ja so Endzeitfilme oft haben, wen rette ich und wen nicht, dass ich das hier gar nicht so wirklich stellt. Ja, einfach die Maxime ist so viele wie möglich. Und es gibt dann eine ganz interessante Szene, dass die Fabrik ist dann schon im vollen Betrieb und sein engster Vertrauter, Itzhak Stern nämlich, soll deportiert werden. Also aus dem Ghetto raus, wohin auch immer. Ja, er schafft es, ihn dann rauszuholen. Also er schafft es auch hier wieder durch einen Trick, seinen engsten Vertrauten, der hat seinen Passierschein oder diesen Blauschein, den man braucht, hat er einfach zu Hause liegen gelassen. Und da bahnt sich schon auch, glaube ich, für Oskar Schindler an, dass diese und auch dieses Gewitzte des Films nicht lange aufrechterhalten werden
kann. Ganz genau.
Warum ich diese Szene erzähle und warum sie mir so im Gedächtnis geblieben ist, er schafft es eben, Itzhak Stern rauszuholen. Die Szene öffnet aber damit, ohne Schindler, also wir wissen noch gar nicht, warum wir an diesem Bahnhof sind, öffnet damit, dass alle Juden, die auf den Zug geladen werden, ihre Koffer beschriften müssen mit ihrem Namen, weil ihnen gesagt wird, eure Koffer werden extra transportiert und wenn ihr ankommt, um zu wissen, welcher Koffer euch gehört, sollte der Name draufstehen. Die Szene, er schafft es dann eben, dann kommt Oskar Schindler an, rettet Itzhak Stern, sie verschwinden aus der Szene, wir bleiben aber an diesem Ort, weil wir eben sehen, was mit den Koffern passiert. Wir folgen nämlich einem Trolley, da aufgeladen wurde mit Koffern und sehen mehr oder weniger einen kompletten Verwaltungsapparat in einer benachbarten Lagerhalle, wo alle Koffer ausgeleert werden, sortiert werden. Das sind Materialien, die eingeschmolzen werden können. Hier sind Klamotten, da sind Schuhe. Also im Grunde dieser Raubmord, der an einer Bevölkerungsschicht, an einer kompletten Bevölkerung ausgeübt wurde, fast schon auf eine Organisations, wie soll ich es nennen, auf organisierte Art, fächermäßig sortiert wird, abgearbeitet. Und diese Koffer nämlich wieder auftauchen werden, nämlich bei der Räumung von Warschau, wo man die Illusion gar nicht mehr aufrechterhält.
Das Krakauer Ghetto.
Krakauer Ghetto. Die Illusion gar nicht mehr aufrechterhalten wird, sondern Menschen wirklich abtransportiert werden und parallel dazu alle Koffer geleert und aus den Fenstern geschmissen. Wir reden über diese Szene gleich, aber es ist zugleich auch die Szene, wo der Oskar Schindler, der daraufhin ins kollektive Gedächtnis einziehen wird, wo der Redemption-Arc anfängt.
Das stimmt.
Weil er die Räumung dieses Krakauer Ghettos, er macht einen Ausflug mit einer Frau zu Pferde. Sie sind dann oben auf diesen Hügeln und der Film erzählt oder suggeriert, dass er einen Schrecken dieser Räumung eben mitbekommt und sieht.
Er sieht von oben, was da unten geschieht, und die Frau sagt schon, komm, lass uns weiterreiten. Komplett verstört von dem, was sie sieht, aber Oskar Schindler kann den Blick nicht abwenden.
Genau. Und diese Räumung ist eine ganz starke Zäsur in dem Film, visuell wie auch erzählerisch. Hier beginnt auch ein anderer Film für mich, weil diese Leichtigkeit, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab, ab diesem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr so möglich ist.
Das stimmt. Es gab so einen Vorboten dafür tatsächlich auch, das möchte ich noch sagen, weil das war die Szene, die mich sozusagen so nachhaltig auch verstört hat. Also es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich im Kino gesehen habe, wie jemand in den Kopf geschossen wird.
Ja.
Es gibt eben diese Stelle, wo Itzhak Stern stellt Oskar Schindler einen Arbeiter vor, der sich bei ihm persönlich bedanken möchte dafür, dass er hier arbeiten darf und deswegen. Und dieser Mann kommt rein und sagt danke, danke, und Oskar Schindler, das ist sehr unangenehm, man sieht, es ist ihm sehr unangenehm, diesen Dank zu erfahren, weil auch wir sehen, dieser Mann hat nur einen Arm.
Ja.
Und Oskar Schindler spricht dann danach Itzhak Stern und sagt ihm, dieser Mann hat nur einen Arm.
Nie wieder,
er kann gar kein guter Arbeiter sein, zeig mir das nicht.
Ja.
Er will das nicht wissen, er will das nicht sehen, weil es auch für ihn sozusagen eine Art von moralischer Zwickmühle bedeutet, plötzlich zu begreifen, dass er möglicherweise hier nicht nur
Scheingeschäfte
macht. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Und dann wird kurz darauf dieser Mann nämlich auf dem Weg zur Arbeit erschossen.
Ja.
Also auf dem Weg zur Arbeit werden die Juden aufgehalten von den SS-Schergen. Sie sollen Schnee schippen. Einfach nur eine Drangsalierung, eine reine sozusagen Drangsalierung. Und er sagt dann, der einarmige Mann sagt, aber ich muss arbeiten, ich muss in die Emaillefabrik zu Oskar Schindler. Und die SS-Schergen lachen ihn natürlich aus. Irgendwie, haha, du hier, du bist doch kein wichtiger Arbeiter. Und erschießen ihn da einfach im Schnee. Und das ist so ein bisschen, finde ich, der erste Verlust der Unschuld, in Anführungszeichen, dieser Erzählung.
Ja.
Und kurz darauf dann eben die Räumung des Warschauer Ghettos. Und wie gesagt, für mich ist so klar, es gibt diesen Oskar Schindler, der da oben auf dem Berg steht und das alles so mit Schrecken anblickt. Aber was bei mir hängen bleibt, ist eine 20-minütige Sequenz von unfassbarer Grausamkeit.
Filmmusik.
Ne? Genau.
Also der Film ist sich dann so ein bisschen selbst überlassen, ja.
Mit der Menschen alles weggenommen wird. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, warum mir beim ersten Anschauen es gar nicht möglich war, irgendwie wie so zurückzukehren auf diese Oskar-Schindler-Ebene, also auf diese reflektive Ebene, auf der jemand versucht, irgendwie zu reagieren auf das, was ihm da begegnet, weil es mir, ich war wie ein Schockstarre gefangen.
Ja, definitiv,
angesichts
definitiv,
dessen, was da
das weiß ich auch noch.
Ja.
Es wirkt ein bisschen, man muss dazu sagen, es wirkt ein bisschen wie nachgedreht. Also es ist wirklich eine späte Entscheidung, die getroffen wurde, ihm sozusagen eine visuelle Entsprechung zu geben für diesen Schrecken. Also erst in dem Moment, wo er visuell damit ganz direkt konfrontiert ist, weiß er auch das, was da geschieht. Ja, in einem modernen Drehbuch würde man ihn, glaube ich, näher ranrücken an das Geschehen und nicht irgendwo oben in den Hügeln einfach verharren lassen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine müßige Diskussion. Lass uns mal über diese 20 Minuten reden, die da gezeigt werden, weil es passiert sehr, sehr viel. Der Film ändert seine Tonalität und er sagt dir, okay, jetzt konfrontiere ich dich als Zuschauerinnen mit dem Schrecken des Holocaust, was ich vorher angedeutet habe, was sich angebahnt hat, aber jetzt werfe ich dich mehr oder weniger in die Perspektive auch all dieser Menschen, die gar nicht wissen, was über sie kommt. Ja, weil auch das Leben in diesem Krakauer Ghetto vorher nicht unbedingt negativ gezeichnet wird. Also es ist teilweise fast schon so heimelig, kann man sagen. Es gibt Szenen, wo die Insassen zusammenstehen, Witze machen, galligen jüdischen Humor, wo sie auch vielleicht auch die Vorteile des Ganzen so für sich so ein bisschen, glaube ich, nach vorne schieben müssen, um die Situation erträglicher zu machen. Aber das Ghetto als solches spielt bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine so große Rolle, dass ich die Darstellung dieser Menschen vor allem auf ihr Leben in der Fabrik bezieht. Und jetzt fallen die Nazis ein. Und der Film erzählt plötzlich sehr viele kleine Mikrogeschichten, die sich da ereignen. Also fast schon so wie so eine Oral History von Hinterbliebenen, die von ihrem Schicksal und von diesen schicksalhaften Stunden erzählen, der Deportation. Man kann so schwer reden über diese Szene, weil sie einen so erdrückt, auch in ihrer Darstellung, also von Mord, wo eben nichts mehr beschönigt wird. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber gelesen, also dass in der Realität noch weitaus schlimmer war, aber es wirkt innerhalb des Films wie die Apokalypse, die über diese Menschen hereinbricht, aber eben nicht durch ein Naturereignis, sondern durch andere Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Es sind lauter schlimme Miniaturen, die man sozusagen ja gar nicht weiter auserzählen muss, aber also Dinge, die man auch sozusagen in so Oral Histories über den Holocaust, über Räumung von Ghettos und sowas kennt, die man hier aber sozusagen in einer unglaublich bedrückenden Direktheit erlebt. Also es gibt die Familie, die irgendwie ihre Wertgegenstände nochmal in so Brot presst und dieses Brot isst, um irgendwas sozusagen noch in der Hoffnung noch irgendwas retten zu können. Es gibt die Krankenstation, auf der sozusagen den dort Liegenden noch irgendwie ein Gift verabreicht wird von den Schwestern, damit sie noch in Frieden sterben können, kurz bevor sozusagen diese SS-Leute reinkommen und sie alle erschießen in ihren Betten. Ja. Also es ist wirklich...
Es gibt den Jungen, der nach einem Versteck sucht, das kleine Kind. Ja. Und überall haben sich schon andere Kinder versteckt und er wird einfach weitergereicht, bis er am Ende in der Jauchegrube.
Wobei das tatsächlich im Lager ist. Also es
ist ein bisschen später,
nichtsdestotrotz, ich weiß, was, also genau, es sind solche Erzählungen. Und es gibt sozusagen den Jungen, der irgendwie sich losreißt nach seinem Vater, ruft, dann wird erst der Vater erschossen, dann wird noch das Kind erschossen, während es von zwei SS-Leuten zurückgebracht wird. Und die schreien dann den Schützen an, nicht weil er das Kind erschossen hat, sondern bist du bescheuert, ich war direkt daneben, du hättest mich treffen können. Also auch so eine unglaubliche saloppe Beiläufigkeit, mit der sozusagen diese ganzen Grausamkeiten.
Und es gibt eben das Mädchen in dem roten Mantel. Da sind wir auch, das ist wirklich schön erzählt, wo Oskar Schindler ein kleines Kind ausfindig macht aus weiter Entfernung, die Kamera ihr dann hinterher schwenkt, die sich dann auch schafft so zu retten und die trägt einen roten Mantel, das ist quasi das einzige Farbelement in dieser Schwarz-Weiß-Sequenz später wird sich das dann nochmal, wir werden diesem Mädchen wieder begegnen als Leiche.
Es gibt später eine Sequenz, in der sämtliche Leichen, sozusagen die bereits verscharrt wurden, von den vielen tausenden getöteten Juden nochmal ausgegraben werden und verbrannt.
Ja, 10.000 Menschen.
Und da sieht man eben auf einer, Karren werden sozusagen angekarrt und die werden ins Feuer geworfen. Und da ist dann eben auch dieser rote Mantel auf einem dieser Karren, genau. Ja. Das ist schrecklich. Das sind so Bilder aus der Hölle. Das ist wirklich, das lässt sich nicht anders irgendwie beschreiben. Genau.
Ich glaube, dass diese Bilder, glaube ich, für viele Kinozuschauer damals die erste, also ganz starke visuelle Konfrontation mit dem Holocaust war. Also mehr, als es viele Geschichtsdokus waren, glaube ich. Es ist so schwer zu sprechen über den Film, weil man in diesem Zustand der Hölle ab jetzt ja bleibt. Genau. Ja. Und den Film zu sortieren in diesen Gefühlen, die man dann eben empfindet von Trauer und Wut, vor allem Wut, ist sehr, sehr schwer. Also, aber es muss ja immer noch eine Erfolgsgeschichte erzählt werden.
Und das, aber genau davon handelt, glaube ich, der Film. Der Film handelt und man kann ihn sozusagen bei dieser Suche wie so beobachten. Er handelt davon, von dem Versuch jetzt aus dieser Hölle heraus irgendwie. Also sowohl für die jüdischen Figuren, die ja trotz allem, auch wenn Schindler sozusagen den großen Bogen hat, trotzdem werden ja auch die einzelnen Figuren dieser Community der Schindler-Juden sozusagen auch durchcharakterisiert. Und es gibt ja immer wieder so kleine Momente, in denen wir ihnen begegnen, auch in diesem täglichen Überlebenskampf, diesen Versuch irgendwie ein Überleben und aber auch noch irgendeine Art von Sinnhaftigkeit sozusagen dieser Hölle abzutrotzen.
Weil ich habe am Anfang ganz kurz, ich habe am Anfang über diese Ziele gesprochen, die Oskar Schindler hat. Seine Ziele verlagern sich hier, weil sein Ziel ist es ja trotzdem, sein Personal zu halten. Ja. Was er ja nach außen dann immer begründet als, hey, ich habe hier einen Betrieb und ich mache Verlust, wenn ihr meine Leute einfach wegnehmt.
Das stimmt.
Das sind doch meine Mitarbeiter. Und wir eigentlich eine Fortführung des Films haben, nur mit anderen Mitteln. Also er muss die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen als charmanter Unternehmer, da muss er jetzt das Game ein bisschen appen, weil sie jetzt eben nicht mehr im Krakauer Ghetto sind, sondern in einem
Plaschau, in einem Lager, einem Lager für Zwangsarbeit, das quasi aufgebaut wurde mit einem neuen Kommandanten, Amon Göth, der angereist ist, ein Monster in Menschengestalt. Ein Mann, der von sozusagen dem Balkon seiner Villa, die über diesem Lager thront, mehrere Menschen am Tag einfach erschießt, wahllos, der sozusagen also wirklich ein Grauen ist, und mit diesem Mann muss aber Oskar Schindler jetzt interagieren. Dieser Mann ist sozusagen Oskar Schindlers erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, seine Juden. Er braucht seine Genehmigung, damit sozusagen die Arbeiter seiner Fabrik weiter in seiner Fabrik arbeiten können und nicht sozusagen, er wird eigentlich, was ihm Amon Göth nahelegt, ist, lass sie doch hier arbeiten, wir können die Fabrik hier aufbauen, dann ist viel leichter, wir haben hier auch die Wachen, die können dafür sorgen, dass sie gute Arbeit machen. Und er muss aber argumentieren, er kann nicht moralisch argumentieren, denn das moralische Argumentieren ist sozusagen keine Währung, die hier irgendwie funktioniert, sondern er argumentiert geschäftlich, argumentiert kapitalistisch, argumentiert, dass er sozusagen, sie sind angelernt, er kann nicht einfach mit irgendwelchen anderen Arbeitern arbeiten, er braucht diese dort in seiner Fabrik und er besticht letztendlich Amon Göth. Er zahlt ihm Geld dafür, dass er seine Arbeiter weiter bei sich arbeiten lassen
kann. Was der Film da auch ganz, ganz geschickt suggeriert, ist, das Einzige, was größer wiegt als ein irrealer Hass auf Juden, die Sehnsucht und die Gier ist nach Waren und Geld. Weil das ist der Hebel, der im Film immer wieder funktioniert. Und das verstehen Schindler wie auch vor allem Itzhak Stern. Weil vor allem Itzhak Stern ist derjenige, der ganz genau weiß, da gibt es eine schöne Szene, Oskar Schindler ist kein organisierter Geschäftsmann. Er braucht auch den Rat von Itzhak Stern. Und Itzhak Stern muss ihm ganz genau erklären, hier in meinen Notizen findest du eine Liste von Parteimitgliedern, denen schickst du das und das. Und die kriegen das und das. Und du deklarierst die Summen als unter folgender Bezeichnung, damit es eben nicht auffallend ist. Und selbst so jemand wie Amon Göth, der wirklich ein Teufel in Menschengestalt ist, ist am Ende des Tages empfänglich für Geld. Einfach. Es ist Geld, das viele Probleme löst in diesem Film.
Man könnte bis zu diesem Punkt fast sagen, dass der Film wie so eine Art von bizarrer quasi Apologetik so des Neoliberalismus oder irgendwas ist. Also dass man sagen könnte, am Ende ist es sozusagen das Geld, das stärker wiegt als Ideologien und das aber auch die Möglichkeit sozusagen erzeugt, irgendwie Menschenleben zu retten.
Ja.
Aber auch da findet der Film, finde ich, einen ganz eleganten Absprung, indem er am Ende ja auch all dieses Geld dann einsetzt, wiederum all diesen Gewinn.
Um diese Menschen zu retten.
Um diese Menschen
dann wirklich reinzukaufen. Was er auch in der Realität tatsächlich getan hat. Sie hatten zwar nicht so viel, aber sie haben Schindler und seine Frau haben wirklich ihr komplettes Privateigentum am Ende des Tages ausgegeben, um möglichst viele Menschen zu retten. Was ich auch ganz interessant finde in dieser Begegnung mit Amon Göth, ist, dass Schindler ja recht spät herausfindet, was für ein Teufel dieser Typ ist. Es gibt ja diese Szene, wo Itzhak Stern ihn informieren muss, weil ja Schindler am Anfang erstmal, er kriegt ja nicht mit von diesen Erschießungen und diesen wahllosen Morden. Und da gibt es ja diese schicksalhafte Szene für Schindler, wo ihm Itzhak Stern überhaupt mal erzählt, was da los ist im Lager. Und Schindler auch daraufhin aber es trotzdem schafft, das Spiel mitzuspielen und eben nicht aus ideologischer Stand Your Ground, so dem sage ich jetzt mal die Meinung, sondern er weiß genau, alles, was ich hier tue, ist ab jetzt Mittel zum Zweck. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun, ja, sei es die größte Lüge auf Erden, nämlich, dass ich auf einer Linie bin mit diesen Menschen, wenn hinten raus möglichst viele gerettet werden können dafür. Und das ist, ich finde, das ist so ein bisschen eine der großen Heldentaten dieser Figur, ja, weil wir jetzt auch ähnliche Diskussionen haben. Wie verhandeln mit Verbrechern? Also wo findet man den Common Ground, der am Ende irgendwie dazu führt, dass für irgendjemanden irgendwas besser ausgeht? Ja. Und was ist man bereit dafür zu opfern? Ja. Und das erzählt der Film sehr, sehr gut, finde ich.
Das stimmt. Es ist jetzt an dieser Stelle, dass sozusagen das Wunder passiert, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Also diese eine Szene, in der wir, also ich hoffe, oder vielleicht meinten wir die gleiche, also etwa in diesem Bereich, wo sozusagen ein Arbeiter, der eigentlich arbeitet in einer Fabrik in Plaschow, und Amon Göth besichtigt diese Fabrik und lässt sich zeigen von diesem Arbeiter, wie er ein Scharnier herstellt und wie schnell er stoppt mit, wie schnell schafft er es, so ein Scharnier herzustellen. Es ist alles zur Zufriedenheit, es geht sehr schnell, aber dann fragt Amon Göth, ja, aber warum liegen dann hier nur auf deinem Haufen, du hast seit heute Morgen Arbeit nur so wenig Scharniere. Ja. Du kannst ja offensichtlich viel schneller. Und er nimmt ihn also mit raus, um ihn, wie er es mit so vielen schon gemacht hat, zu erschießen. Und wir haben dann so eine Halbtotale, in der wir diesen Mann da kauern sehen und wir sehen Amon Göth, der sein Pistole durch den Hintergrund laufen, Häftlinge vorbei, sehen, was passiert, werden schneller, weil sie nicht in die Nähe dieser Situation kommen wollen. Und dieser Revolver blockiert. Und er blockiert immer weiter. Und es ist wirklich quälend, weil wir kennen ja das Outcome. Wir wissen, was das einzige Outcome dieser Szene sein kann.
Wir haben schon so viele Erschießungen
auch gesehen. Wir haben auch so viele Erschießungen schon gesehen. Und er lässt sich von einem Kollegen die Waffe geben, die auch blockiert.
Ja. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten?
Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten? Wir rechnen sozusagen selber als Zuschauer, weil wir in diesem Shock and Awe sozusagen gezwungen werden, auch von diesem Film, das ist ja sozusagen, also die Verzögerung ist das, was es eigentlich so grausam macht für uns. Und dann lassen sie ihn da einfach, weil es nicht funktioniert und er auch eine Erklärung findet, warum er so wenige Scharniere hat, und sie in dieser Frustration und auch in diesem lassen sie es einfach dabei bewenden. Ja. Und nichts anderes können wir hier gesehen haben. Und später stellt sich auch heraus, dieser Mann ist ein Rabbi.
Ja.
Er wird dann, nachdem diese Geschichte, sozusagen nachdem Itzhak Stern dieser Geschichte kundig wird, sorgt er dafür, dass auch dieser Mann bei Oskar Schindler in der Fabrik arbeiten kann, damit ihm sowas nicht nochmal passiert. Und wir lernen später auch, er ist ein Rabbi. Oskar Schindler erlaubt ihm dann auch später im Film tatsächlich den Sabbat zu lesen, den Arbeitern. Und nichts anderes als eine göttliche Intervention können wir hier gesehen haben. Auch wenn sie natürlich mit den gleichen filmischen Mitteln erzählt wird, die wir kennengelernt haben. Aber wir haben etwas Unmögliches gesehen. Mhm. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert oder auch interessiert, was sozusagen hier...
Zum einen das, aber zum anderen natürlich auch erzählt wird, welchen Effekt es hat, wenn man diesen Menschen die Waffen wegnimmt. Mhm. Also mit welcher fast schon Impotenz man da plötzlich konfrontiert ist und vor allem eben auch diese Erschießung und diese Waffengewalt es überhaupt möglich gemacht hat, diesen Holocaust wahrscheinlich so durchzuführen, wie es durchgeführt wurde. Dahinter steckt vielleicht sogar so ein bisschen eine amerikanische Perspektive, wer weiß, ja, weil es ja auch eine der großen Rechtfertigungen ist für Waffenbesitz. Aber ich glaube, ihm geht es tatsächlich um dieses Wunder. Und aber es hat sich wirklich so ereignet. Also das ist so? Aus der Oral History genau dieses Rabbis, der diese Szene so erzählt hat.
Unfassbar, ja. Und das ist sozusagen, glaube ich, das ist eben alles Teil dieser Suche nach diesem einen, also ich weiß gar nicht, wie gläubig Spielberg ist. Es ist jetzt kein Film, der sozusagen tatsächlich ja so eine Art von Gottesglauben oder irgendwas nahelegt. Aber der Versuch, sozusagen irgendeine Art von Widerstand gegen dieses Böse irgendwie ausfindig zu machen, der es einem erlaubt, irgendwie durchzukommen. Mhm. Und das ist für mich so eine Szene, so eine Situation.
Mhm. Es gibt, wir müssen langsam zum Ende kommen, Till. Lass uns über diese Mission Structure sprechen. Sie sind im Lager. Oskar Schindler hat es geschafft, mit Amon Göth einen Deal auszuhandeln. Er kann seine Mitarbeiterinnen halten. Das geht so lange gut, also mehr oder weniger gut, bis die Menschen aus diesem Lager ins KZ abtransportiert werden. Und hier verlagert sich, jetzt geht es gar nicht mehr darum, irgendwie Mitarbeiter zu halten, sondern ab jetzt geht es darum, Menschenleben zu retten. Und wir marschieren jetzt schnurstracks zu der Liste, die dann eben aufgesetzt wird. Wie hast du die Szene empfunden? Wir haben es ja zusammen gesehen.
Also für mich steckt darin sowieso, weil kurz davor auch eines der höllischsten Bilder sozusagen des Films steckt, nämlich dieser Leichenberg, der exhumierten Leichen, die da verbrannt werden, sozusagen ein Blick in Valhalla, nennt es einer von diesen wahnsinnigen Deutschen, der
offenbar verrückt geworden ist,
auch
in den Leichenhaufen schießt
mit
seiner Pistole.
Und es gibt sozusagen jetzt den Abtransport, das wird alles aufgelöst. Oskar Schindler steht eigentlich da mit Koffern voller Geld. Ja. Er hat mehr Geld gemacht, als er in einem Leben ausgeben kann. Er sagt es selber. Eigentlich könnte seine Erfolgsgeschichte hier enden, aber es würde bedeuten, dass er all die Menschen, denen er sozusagen es ermöglicht hat, noch ein Jahr vielleicht oder ich weiß nicht, wie lange dieser Zeitraum ist, zu überleben, jetzt ihrem Schicksal überlässt. Und er entscheidet sich anders. entscheidet sich, all das Geld, das er hat, einzusetzen, um sie alle freizukaufen. Und dann wird ihm diese Liste aufgesetzt in so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Sitzt er da mit Itzhak Stern und versucht aus dem
diktiert
all die Namen, all dieser Menschen, die sozusagen gearbeitet haben.
Er kann
haben.
Die Namen auswendig.
Er kennt jeden Einzelnen. Er muss, manchmal braucht er die Hilfe von Itzhak Stern, sich dann, wie hießen die Kinder? Ja. Auch die Kinder sollen mit.
Er geht auch zu anderen Fabrikeigentümern und bietet einem an, hier, ich kann auch deine Leute retten. Ja. Lass uns die Liste so voll wie nur möglich machen. Ja.
Und natürlich, es ist so ein bisschen wie so ein, man könnte sicherlich kritisieren, ja, das gibt's doch gar nicht, dass jemand sozusagen aus so einem reinen Guten heraus, so, aber es ist, die Szene ist eine solche Erleichterung nach dem Film, nach dieser Hölle, die der Film so lange beschrieben hat, dass man es glauben will. Ja. Man will glauben, dass es sozusagen eine solche Gegenkraft gibt, dass es Menschen gibt, die sozusagen alles einsetzen, die sozusagen eine Liste schreiben, um so viele Menschen wie möglich einfach nur zu retten vor diesem Schicksal. Es hat was unfassbar Befreiendes, dass es diesen Versuch gibt.
Itzhak Stern sagt ja auch, das ist eine gute Liste.
Das ist ein absolutes Gut. Diese Liste ist ein absolutes Gut.
Ja. Und absolut heißt ja, dass es keinerlei Diskussion gibt.
Es kann nicht relativiert werden. Das Gute, was hier sozusagen versucht wird, kann nicht relativiert werden. Und das meine ich, der Film sucht nach diesem absoluten Guten, dass er diesem absoluten Bösen entgegensetzt. Weil
wir kennen das absolute Gute aus der christlichen Mythologie. Mhm. Ist ja, also dass das Opfer, das gebraucht wird, dass mehr oder weniger das eigene Leben geopfert wird für ein höheres Gut.
Und nun könnte man natürlich sagen, was opfert Oskar Schindler? Also wenn man jetzt kritisch sein möchte, natürlich könnte man sagen, am Ende ist Oskar Schindler jemand, der einen privaten Reichtum, den er nur erreichen konnte, indem er Zwangsarbeiter ausgebeutet hat, jetzt wieder einsetzt, um jene Zwangsarbeiter zu retten.
Er hätte auch das Geld nutzen können, um zu flüchten. Ja? Natürlich. Weil er weiß, da kommen die Alliierten. Ja, er ist Nazi, er ist Parteimitglied. Also die Chancen, gut rauszukommen aus der Nummer, stehen ja auch für ihn nicht wirklich.
Nein, natürlich. Also es ist sozusagen, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Also ich bin auch wirklich dem Film dankbar dafür, dass er mir, und uns und den Zuschauern sozusagen diese Art von Ausweg ermöglicht. Man kann es natürlich sozusagen aus einer Historikerperspektive, glaube ich, immer nochmal sozusagen in Frage stellen, ob das jetzt so die eine Geschichte ist, die wirklich uns den Holocaust erzählen kann. Es gibt dann ja nochmal, also das heißt, eigentlich sind sie gerettet. Er schafft es sogar, die Privatangestellte Helen Hirsch von Amon Göth, eine Jüdin, die er stark misshandelt, die er schlägt und die er aber eigentlich heimlich begehrt. Und dieses Begehren macht Amon Göth fertig. Ja. Und auch hier wieder, Oskar Schindler schafft es, weil Amon Göth möchte sich eigentlich nicht von ihr trennen. Er hat eigentlich sogar so einen Traum, mit ihr zusammen nach Wien zurückzugehen, mit ihr zu leben. Und Oskar Schindler muss wieder den Zynismus annehmen, den eigentlich er selber ja gar nicht hat, den er aber sozusagen ständig aufsetzen muss, adaptiert, indem er Amon Göth daran erinnert, dass das nie möglich sein wird. Er und eine Jüdin, wie soll das gehen? Er kann nicht mit einer Jüdin zusammen.
Und bietet ihm ein Kartenspiel
an. Und er bietet ihm stattdessen ein Kartenspiel an, indem er sozusagen um sie spielt mit ihm. Also auch hier wieder dieser Zwang von Oskar Schindler permanent eigentlich zu verbergen, seine Güte, in Anführungszeichen, und sie immerzu hinter quasi Markterwägung oder irgendwie so einem Zynismus zu verbergen.
Ja, ja. Es ist interessant, dass zu dem Zeitpunkt, man das Gefühl hat, okay, jetzt hat er irgendwie so sein Erfolgserlebnis gehabt, aber dass er dann eben auch um einzelne Protagonistinnen des Films wirklich kämpft, obwohl die Chancen, diese rauszuholen, vor allem sehr, sehr kompliziert und schwierig sind.
Und auch das ist eben interessant, weil es, finde ich, interessante Fragen aufwirft, ohne sie zu beantworten, zu eben der Frage Moral, weil wie so schön gesagt wird, dann, wer nur einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Ja. Es gibt ja dann diese Wolte, die tatsächlich passiert ist, die im Film fast wie so ein krass, das jetzt auch noch. Also die Frauen und Männer werden in unterschiedliche Züge aufgeteilt, um eben in diese neue Fabrik überführt zu werden, in die er sie freigekauft hat. Aber einer der Züge, der Zug mit den Frauen, wird versehentlich nach Auschwitz direkt ins Vernichtungslager umgeleitet, wo sie dann auch wirklich eben in die Dusche geschickt werden, ihnen die Haare abrasiert werden. Und dann kommt aber Gott sei Dank nur Wasser. Aber es gibt so eine unfassbar wirklich schlimme Spannungs-Suspense-Sequenz, die daraus gemacht wird, dass wir, die wir sozusagen ja darum wissen, was in diesen Kammern passiert, irgendwie befürchten, dass das Schlimmste passiert. Und dann sehen wir aber sozusagen, als sie wieder rauskommen, wie quasi andere Neuankömmlinge sozusagen runter in den Keller geführt werden und da verschwinden und die Kamera verbleibt darauf, dass wir also auch immer sehen, immer wieder daran erinnert werden, für jeden Juden, der hier sozusagen seinem Schicksal entkommt, gibt es unzählige, die in dieses Schicksal hineinlaufen. Wurden, Und dann kommt Oskar Schindler dahin, bietet Diamanten sozusagen dem Lagerleiter da an, um seine Frauen zurückzubekommen. Dieser bietet ihm stattdessen an, pass auf, es ist so ein Aufwand, so ein organisatorischer Aufwand.
Soll daran scheitern.
Lass es uns doch einfach so machen. Der nächste Zug, der reinkommt, 300 Leute aus Ungarn, ich leite den einfach um, du kriegst die. Ja. Weil sonst ist es einfach ein zu großer Aufwand, die jetzt noch rauszuholen. Und Oskar Schindler.
Viel zu viel Papierkram.
Und Oskar Schindler sagt aber, nein, ich will die.
Ja.
Und natürlich muss man sich trotzdem fragen, im Sinne des Gesamtguten, des Net Good.
Ja.
Diese 300, die jetzt in den nächsten zu kommen, die werden in die Vernichtung gehen.
Genau.
Das heißt, diese 300,
ja.
Zu er will retten, seine. Aber er will seine. Also, es ist eine interessante Frage sozusagen retten, bezogen ja. darauf, was,
Es ist eh interessant, dass der Film eine unglaubliche Verkettung von, oder eine Aneinanderreihung von Verhandlungen sind, denen wir beiwohnen. Also, wo unterschiedliche Interessen, also, um Menschenleben
gefeilscht
fast schon auf so einer gefeilscht wird, ja. Im Grunde so wie Business ja auch heute funktioniert.
Ja.
Das sind deine Interessen, wie kann ich meine Interessen durchboxen und du einen Teil deiner, wo treffen wir uns in der Mitte, dass am Ende alle irgendwie profitieren von diesem Deal, den wir hier gerade.
Tatsächlich ist selbst Itzhak Stern, kann man sagen, hat so eine Art Deal gemacht.
Also
er hat sich entschieden, am Anfang einem Mann zu helfen, den er verachtet für das, was er hier versucht, der aber erkannt hat, was für Möglichkeiten für ihn darin stecken, seine eigenen Ziele umzusetzen, nämlich Menschen zu schützen, zu retten vor Drangsalierung. Und selbst das ist ja eine Business-Beziehung am Ende auch, die da sozusagen zu gegenseitigem Nutzen, die da entstanden ist.
Tichen, warum diese Szene, vor allem die Szene in Auschwitz, so der Dreh- und Angelpunkt der damaligen Kritik an dem Film war, eine Kritik, die übrigens heute überhaupt nicht mehr geäußert wird, ich habe extra nachgelesen, darüber werden wir nächstes Mal sprechen.
Was?
Ja, weil unsere Zeit ist alle.
Ach so, du musst einen Zug bekommen. Machen wir dann fertig oder was?
Ja, genau.
Also machen wir in der nächsten Episode? Oder?
In der nächsten, ja, damit steigen wir vielleicht nochmal ein.
Okay, gut.
Und so ein bisschen über die Wirkung des Films
zu
sprechen.
Ja, sehr gut. Ach, das ist doch ganz gut, dann kann man nochmal ein bisschen reflektieren, das ist doch gar nicht schlecht. Ist ein Novum, dass wir einen Film nicht fertig.
Aber
ich glaube, es ist auch interessant, weil vieles von dem, was, glaube ich, dann auch noch ein bisschen zu besprechen ist in der Wirkung und so weiter, Schindlers Liste wirkt ja unfassbar nach in das Folgewerk von Spielberg.
Genau.
Also das, was man sozusagen, das Alterswerk stimmt vielleicht noch nicht, aber die zweite Hälfte seiner Karriere nennen
könnte. Genau, weil hier beginnt eben nicht auch für Spielberg eine komplett neue Karriere eigentlich.
Ja.
Als eben auch ein, ich nenne es mal, tatsächlich Geschichtsregisseur.
Ja.
Also jemand, der Geschichte lebendig macht und dort nach Geschichten sucht, die vielleicht einen anderen Blick nicht unbedingt auf Geschichte, sondern eher auf die Menschheit werfen.
Ja, das stimmt. Gut, dann hören wir uns dazu das nächste Mal wieder.
Gespräch.
Danke auch dir, lieber Memo.
Tschüss.